Hallo, hallo! Bevor es losgeht, Leute, haben wir noch eine kurze, ganz wichtige Durchsage.
Ja, wir sind nominiert beim Podcastpreis und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre eine Riesenehre, ein riesengroßes Kompliment an uns.
Weil es liegt in eurer Hand. Es ist der Publikumspreis für Spannung. Das heißt, wenn ihr alle abstimmt, dann können wir das Ding zusammen gewinnen. Und wir haben uns auch was überlegt, Leo, oder? Wir bringen einfach eine extra Folge raus, wenn wir gewinnen.
Also es gibt auf jeden Fall als Dankeschön von uns, falls wir den Podcastpreis gewinnen, eine Folge als Dankeschön.
Also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcastpreis Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Mein Name ist Lynn Schütze.
Und mein Name ist Leonie Bartsch. Und Lynn, ich habe direkt ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte.
Okay, ich bin bereit. Um was geht's?
Es geht um ein Thema, das bei uns im Podcast zumindest so von Folge 133 bis 142 irgendwie vermehrt vorkam.
Mord vielleicht?
Mord auch. Darum geht's auch heute vielleicht. Aber vor allem ging es in der Zeit, finde ich zumindest, so ein bisschen vermehrt um Außerirdische und UFOs.
Was?
Ja.
Hä?
Doch, ich hatte das Gefühl, da waren wir so kurzzeitig der leitende UFO-Podcast in Deutschland.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte das Gefühl, wir haben eine Folge zu Aliens gemacht.
Wir hatten auf jeden Fall schon mal zwei.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich der leitende UFO-Podcast sein will, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber nimm doch trotzdem mal kurz den Titel an, weil ich habe jetzt wirklich wieder ein Update, das zu uns als leitender UFO- und außerirdischer Podcast passt. Und zwar spielen sich gerade um US, also kurz einmal zur Info, heute ist Freitag, der 28. Juli und ich habe ein bisschen die Nachrichten verfolgt, weil sich im US-Kongress gerade Szenen abspielen, die an einen Science-Fiction-Film erinnern, mehr als an die Realität gerade. Im US-Kongress sind nämlich gerade drei wichtige Zeugen, unter anderem ein Whistleblower vom Militär und ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, die dort behaupten, in einer öffentlichen Anhörung, das ist ein historisches Ereignis, sowas gab es dort noch nicht, dass die Regierung ihr Wissen über UFOs vertuschen würde.
Wie bitte?
Wo man sich natürlich jetzt so fragt, what the fuck? Was haben die denn für ein Wissen, wenn die das schon vertuschen müssen?
Ach,
ja,
nö.
Darüber wurde dort auch berichtet. Und ich hatte natürlich sofort den Drang, das hier an euch weiterzugeben, weil wie gesagt, wir waren kurzzeitig der offizielle UFO-Podcast. Bis zu dem Moment, wo uns ganz viele Exis geschrieben haben, bitte nicht mehr sowas Supernatural-mäßiges.
Ja.
Das ist mir viel zu untrue.
Ja, und da schließe ich mich auch an, weil ich finde es vor allem schlimm, wenn es true wird. Weil ich bin so, weißt du, es gibt irgendwie Klimakrise, jetzt haben wir so AI, die vielleicht auch die Menschheit übernehmen wird. Wir haben jetzt nicht noch Zeit für Aliens. Also das ist einfach irgendwann ein bisschen zu viel. Es sei denn, die sind nett. Mhm. Und damit würde ich jetzt gerne schon mal irgendwie sagen, wir bewerben uns schon mal. Wir wollen schon mal Hallo sagen. Wir wollen schon mal sagen, wir sind voll die coolen, netten Girls. Ich kann guten Apfelkuchen backen, liebe Aliens. Leo kann nicht backen, aber ich muss sie dabei haben. Also nehmt uns beide. Nehmt uns.
Okay, also falls es euch gibt, wir können euch bestimmt irgendwie, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr nicht lieb sein solltet, sondern böse sein solltet, bitte uns nicht irgendwie töten, sondern noch eine Chance geben. Wir können auch True Crime Podcast im All aufnehmen, falls es auch unter euch Aliens irgendwie so Morde geben sollte, wo ein Glibber das andere Glibber zu Glibber macht.
Wenn es Aliens gibt, sind die nicht Glibber.
Grünes Glibber. Dann wollen wir darüber berichten. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit.
Naja, aber Leo, ich finde das schon eine wichtige Frage. Was für Qualitäten bringt man mit, warum Aliens einen überleben lassen würden? Und mir fallen da leider nicht so viel ein, weil ich kann noch nicht mal eine Lampe anbringen.
Ich glaube, das musst du auch nicht im Weltall.
Ja, das ist gut.
Also wir können ja dann nochmal das nächste Mal im US-Kongress darüber debattieren, was wir denn überhaupt in Aliens liefern könnten als zwei Podcasterinnen. Was aber aktuell im US-Kongress besprochen wird, ist die Tatsache, dass Grush, so heißt dieser Whistleblower, dass der behauptet, dass die USA aktuell, halte dich bitte fest, Zitat, im Besitz von intakten und teilweise intakten außerirdischen Fahrzeugen sei.
Och nö.
Wer ist das überhaupt? Warum kann der sowas behaupten? Grush hat bis 2023 die Analyse unerklärlicher anomaler Phänomene geleitet. Das ist eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums. Und er behauptet jetzt nicht nur, dass die USA aktuell diese Fahrzeuge gefunden hat und in über 40 Jahren Berufserfahrung, die er hinter sich hat, hat er das halt irgendwie herausgefunden, sondern es geht noch weiter. Er wird dann von einem Kongressabgeordneten nach den Piloten des Raumschiffs gefragt, das denen ja vorliegt, und dann sagt er, dass in den angeblichen UFOs, Zitat, nichtmenschliche biologische Substanzen gefunden wurden.
Oh.
Yep. Und warum ist das auch noch so ein bisschen True Crime-mäßig? Ja, da kann ich dir auch nochmal kurz was zu erzählen, beziehungsweise ich würde dir einen kleinen kurzen Auszug aus einem The Guardian-Artikel vorlesen. Ein Kongressabgeordneter fragte Grush, ob er persönlich Kenntnis von Menschen habe, die geschädigt oder verletzt worden seien durch die behördlichen Bemühungen, außerirdische Technologien zu verheimlichen. Grush antwortete ja. Mhm. Der Kongressabgeordnete fragte daraufhin, ob Grush davon gehört habe, dass jemand ermordet worden sei. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter antwortete, ich habe Leute mit diesem Wissen an die entsprechenden Behörden verwiesen. Tadam!
Also, ich habe keine Zeit für Aliens. Tut mir leid. Also, das kann jetzt nicht auch noch, das kann nicht auch passieren.
Ich verstehe, was du meinst. Also, ich finde auch, wenn überhaupt, dann nur in so einem irgendwie lustig aufbereiteten TikTok oder so. 5 Sekunden kann ich mir erstmal kurz irgendwie geben, dann swipe ich weiter. Aber ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie morgen bei Markus Lanz eine Runde haben und darüber diskutieren, was wir mit der nicht biologischen Substanz in einem gefundenen UFO machen sollten.
Ja, Leo, deswegen, ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach.
Wir machen es so wie das Pentagon, wir dementieren einfach komplett alles und glauben nicht an Vertuschung, sondern an Mental Illness.
Wir verweigern das einfach. Wir blenden erstmal aus, dass es vielleicht Aliens geben könnte und beschäftigen uns lieber mit denen zu dumm zu Verbrechern. Weil die, wissen wir ja, werden gefasst und sind deswegen nicht so gefährlich.
Mhm.
Und es gibt diesmal einen, ich konnte das nicht glauben, als ich die Überschrift gesehen habe. Die war nämlich: Enkel versucht, Oma mit Enkeltrick auszutricksen.
Nein.
Also ein Typ hat einfach versucht, seine eigene Oma mit dem Enkeltrick zu berauben.
Das ist auch einfach gemein. Es ist gemein. Also wenn jetzt die Oma eine nicht coole Oma war und so Sachen jeden Tag vor sich hinrappelt, also unter Hitler, da war das alles auch noch viel angenehmer, dann finde ich den Enkeltrick nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten ist es auch nicht so klug. Wenn er ein lieber Enkel wäre, würde er ja das Erbe erhalten und sich somit also schon mal vorzeitig selbst beklauen.
Ja, er hat aber gesagt, wollte anscheinend schnell Geld haben. Er hat seiner Oma am Telefon gesagt, dass er entführt wurde und dass er jetzt ganz schnell Geld bräuchte. Sie hat das aber nicht geglaubt, hat das der Polizei gemeldet und dadurch wurde er sehr schnell verhaftet. Ich muss ja sagen, ich finde sowieso, für Leute, die diesen Enkeltrick machen, die alte Omas verarschen, ist so ein ganz besonderer Platz in der Hölle reserviert. Und wenn du dann noch deine eigene Oma verarscht, das ist ein ganz anderes Level von böse.
Es ist auch ein Level von dumm, weil du bist so schlecht im Enkeltrick, dass noch nicht mal deine eigene Oma dir glaubt, dass du ein Enkel in Not bist. Also wie schlecht musst du sein? Wahrscheinlich hat er schon super viele Versuche hinter sich mit anderen fremden Omas und Opas und dachte sich irgendwann so, okay, ich krieg's überhaupt nicht hin, jetzt muss meine eigene Oma ran, weil da bin ich ja immerhin der wahre Enkel und sogar da scheitert.
Die wird mir ja wohl glauben, dass ich ihr Enkel bin und dann war selbst die eigene Oma so, nee, sorry.
Sie ruft bei der Polizei an und ist so, also entweder schauspielt hier jemand sowas von mega gut meinen dämlichen Enkel nach.
Oder ist es tatsächlich mein dämlicher Enkel? Naja, okay. Aber Leo, hast du denn vielleicht auch noch einen Fall für mich dabei?
Ich habe dir davor auch schon erzählt, worum es geht. Also
Ich kenne den ja auch schon.
Genau, du hast dich da auch schon reingearbeitet. Ich musste dich auch schon bremsen. Ich möchte dir auch noch irgendwas Neues erzählen. Deswegen habe ich dir irgendwann verboten, weiter zu recherchieren in diesem Fall.
Ich habe auch erst ein bisschen weiter recherchiert und dann habe ich so viele böse Nachrichten von dir bekommen. Da war ich so, okay.
Ja, hättest du mir dann nicht währenddessen auch noch die ganzen Links geschickt, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Aber warst du auch ein bisschen selber schuld. Deswegen erfährst du ja heute alles. Es ist okay. Nämlich, und jetzt mal einmal ganz kurz durchatmen, ganz kurz irgendwie eure Partnerin, eure Freunde, eure Familie, eure Haustiere oder Kuscheltiere, was auch immer euch irgendwie gerade Trost und Ruhe spenden könnte, einmal kurz packen, an den Händen festhalten, durchatmen. Es ist heute ein Cold Case. Es ist ein Cold Case, den ich besprechen möchte. Und kurz aber zur Aufmunterung und zur neuen Energie an alle, die jetzt schon gar keinen Bock mehr haben. Es ist ein Cold Case, der zumindest bei mir und auch bei Menschen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, als ein sehr, sehr colder Case eingespeichert wurde. Also als ein unfassbar kalter, fast unlösbarer Fall bekannt war, der komplett offen war und in dem alles passiert sein könnte.
Das macht es nicht besser.
Ja, deswegen fand ich es auch sehr unbefriedigend. Mhm. Aber das liegt vor allem auch daran, dass es zu diesem Fall eine Folge in einer bekannten Netflix-Serie gibt, und zwar in Unsolved Mystery, eine True-Crime-Serie über ungelöste Fälle. Und ich muss sagen, dass ich aber nach meiner aktuellen Recherche eigentlich viel mehr der Meinung bin, eine Lösung gefunden zu haben und ein anderes Gefühl gegenüber diesem Fall erhabe.
Okay, dann bin ich unglaublich gespannt, weil so weit, wie ich mich da reingearbeitet habe, dachte ich wirklich, es gibt keine Lösung. Mhm. Aber Leo, dann lass uns bitte anfangen.
Ja, das liegt vor allem daran, dass Leute wie du oder auch andere, die vielleicht diese Doku geschaut haben, dass ihr nicht wisst, dass diese Doku extrem krasse Fehler beinhaltet. Also ich war echt ein bisschen schockiert. Da waren tatsächlich Falschinformationen drin. Es gab sehr einseitige Darstellungen. Und deswegen wird es auch am Ende dieser Folge noch ein bisschen detaillierter, wo ich das sozusagen alles aufkläre, was eigentlich in den Akten stand damals. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal in diesen Fall eintauchen, um überhaupt zu erfahren, was daran vielleicht falsch dargestellt wurde. Und dafür gehen wir zurück ins Jahr 2006. Heute geht es um einen jungen Mann. Er heißt Ray Rivera und ist Amerikaner, 32 Jahre alt, mit puerto-ricanischen Wurzeln. Ray ist sehr groß, er ist durchtrainiert, er hat immer ein breites Lächeln mit den weißesten Zähnen im Gesicht. Wir befinden uns im Jahr 2006. In diesem Jahr findet in Deutschland gerade das Fußball-Sommermärchen statt. In Amerika regiert George W. Bush und ein zu diesem Zeitpunkt kleines Unternehmen namens Twitter wird gegründet. Ray Rivera hat vor kurzem bei einer traumhaften Hochzeit am Strand von Puerto Rico seine Frau Allison geheiratet. Es war der beste Tag in Rays und Allisons Leben. Und nicht nur von den beiden, auch Rays Bruder sagt, das war einer der besten Tage der kompletten Familie Rivera insgesamt. Nach ihrer Hochzeit sind die beiden dann gemeinsam nach Baltimore in ein schönes, freistehendes Backsteinhaus gezogen. Ray hat eigentlich einen großen Traum, also einen Jobtraum. Er möchte unbedingt Drehbuchautor und Filmemacher werden. Das Ding ist aber, er ist da ja in einer Sparte beruflich, die sehr risikobehaftet ist. Und bei ihm ist es tatsächlich jetzt so, dass er davon sich nicht so viel leisten kann. Also bei ihm bringt das vorerst nicht so viel Geld rein. Er möchte es natürlich trotzdem machen, aber um irgendwie über die Runden zu kommen, um auch vorzusorgen, um vielleicht auch mal sich Zeit zu nehmen, um mal so ein Drehbuch zu schreiben, beschließt er, einen gut bezahlten Job bei einem seiner besten Freunde anzunehmen. Dieser Freund heißt Porter Stansberry und Porter und Ray kennen sich noch aus Highschool-Zeiten und waren damals zusammen im Wasserballteam. Porter hat sich im Gegensatz zu Ray einen sehr, sehr großen Namen gemacht, und zwar als Finanzexperte, und hat eine eigene Firma gegründet. Diese Firma heißt Stansberry & Associates. Das ist, wenn man sich das mal genauer anschaut, die haben auch immer noch eine Internetseite und Internetpräsenz, wo sie beschreiben, was sie tun. Es ist so eine Art Finanzmagazin, also man berichtet dort über Aktienkurse, über Anlagetipps, Investitionen und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch ein Bereich, von dem Ray nicht so viel Ahnung hat. Was Ray aber kann, ist schreiben. Und deswegen hatte Porter ihm schon mehrfach angeboten, dass er doch bei ihm anfangen könne. Er könne dort Newsletter schreiben und kann seine Worte und seine Kunst mit den Worten nutzen, um halt ganz schön viel Kohle zu machen. Ray wollte nicht, er hat super oft abgelehnt, vor allem, weil es auch bedeuten würde, dass er und seine Frau Allison nach Baltimore ziehen. Aber sie brauchen auch irgendwie mal endlich ein geregeltes Einkommen. Und deswegen macht das Ehepaar jetzt einen Deal mit diesem Freund. Sie wollen jetzt für 2 Jahre aus dem sonnigen, schönen Kalifornien, wo sie eigentlich noch wohnen, nach Baltimore ziehen. Also kurze Info, Baltimore ist an der Ostküste im Staat Maryland und deswegen eigentlich am weit entferntesten Ort von Kalifornien, den man sich nur vorstellen kann, wenn man in den USA reist. Aber sie stimmen dem Ganzen trotzdem zu, um sich dort eben ein finanzielles Polster aufzubauen. Allison ist ziemlich erfolgreich. Sie arbeitet zu dem Zeitpunkt als Sales Managerin und kann von fast überall arbeiten per Laptop. Und deswegen beschließt sie eben, dass sie auch ihrem Mann folgen kann und für ihn eben umzieht. Die beiden tun das dann auch und ziehen um. In Baltimore finden sie ziemlich schnell Anschluss. Egal, wen man dort nach Ray und Allison fragt, die Aussagen sind eigentlich immer die gleichen. Ray sieht das Witzige in allem, seine positive Energie zieht einen mit, sein Lächeln erleuchtet einen ganzen Raum. Also fast so wie bei mir, Lynn, oder? Das würdest du wahrscheinlich auch über mich sagen.
Ja, genau. So würde ich dich auch beschreiben, Leo.
Dankeschön. Also Leute sind einfach irgendwie gerne in seiner Nähe, sie genießen seine Anwesenheit, seine lockere Art mit dem Leben umzugehen und auch seine kreative Art zu denken, weil er ist ja total der künstlerisch veranlagte Typ.
Wenn man sich Ray so anschaut, also du hast mir ja auch ein Foto mitgebracht, das laden wir auch noch auf Instagram hoch, ist der auch einfach, also ist ein sehr schöner Mann, muss man ganz ehrlich sagen. Auch die beiden zusammen sind einfach ein super schönes Paar und er sieht so ein bisschen aus wie halt der Typ in der Highschool, in den sich alle Frauen verliebt haben. Groß, hohe Wangenknochen, breit gebaut. Also es ist einfach auch jemand, der bestimmt auffällt.
Ja, er hat ein unglaublich breites Lächeln. Also das, was ich am Anfang ja schon gesagt hatte, er hat wirklich so weiß strahlende Zähne, hat total den Charme. Er hat auf jeden Fall was Besonderes an sich. Auch Allison, also das soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie das nur auf ihn zutrifft oder so.
Nein, nein, die sind ein sehr hübsches Paar.
Total. Und jetzt schauen wir uns den 16. Mai 2006 an. Allison muss an diesem Tag früh aufstehen, weil sie eine Geschäftsreise vor sich hat. Ray steht mit ihr auf, möchte noch so ein bisschen Zeit mit ihr verbringen und macht ihr auch Frühstück. Danach bringt er ihr den Koffer ins Auto und dort verabschieden sich die beiden dann. Allison sagt über diesen Moment später, Zitat, es war ein wundervoller Morgen, ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe und er antwortete, wie dankbar er sei, dass er mich lieben darf. Mhm. Das war allerdings die letzte Verabschiedung der beiden in ihrem Leben. Als Allison jetzt ihren Arbeitstag beendet und erschöpft dann im Hotel eincheckt, ruft sie als erstes Ray an. Ist ja auch normal, man möchte vielleicht von seinen Erlebnissen erzählen, wie war es auf der Arbeit, wie war es mit den neuen Kunden und so weiter.
Vor allem, wenn man viel unterwegs ist, wir kennen das ja auch, dann freut man sich echt nochmal mit seinem Partner zu sprechen oder einem Menschen, der einem irgendwie nahe steht und ruft ihn ja oft noch an.
Genau, und das ist bei denen auch so ein bisschen so ein Ritual. Sie ruft halt an, aber sie erhält keine Antwort. Sie probiert es jetzt weiter, Ray geht aber einfach nicht dran. Das ist ziemlich untypisch für ihn, denn normalerweise hat er eigentlich immer Zeit für sie. Das Einzige, was Allison jetzt am Ende der Leitung hört, ist aber die Mailbox-Ansage von Ray. Allison hat jetzt eine Idee. Denn zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2006, im Mai, lebt noch eine weitere Person bei den Riveras zu Hause. Und das ist Claudia. Claudia ist eine Kollegin von Allison und die wollte in der Zeit dort kurzfristig wohnen, weil sie da ein paar Arbeitstermine hat und die beiden haben Gästezimmer und dann haben sie dort Claudia mit offenen Armen empfangen. Allison fragt jetzt Claudia, ob sie wüsste, wo Ray ist. Claudia geht ans Telefon im Gegensatz zu Ray, sie sagt aber nur, dass Ray vor kurzer Zeit völlig gestresst, nur in Flipflops und mit sehr ernster Miene aus dem Haus gestürmt sei. Kurz davor hat er, so sagt Claudia, einen Anruf bekommen. Er hat ihr aber nicht gesagt, wohin er geht und auch nicht, wann er zurückkommt. Sie hat nur gehört, dass es geklingelt hat und Ray den Anruf entgegengenommen hat und dann eben gegangen ist. Am nächsten Morgen gegen 5:30 ruft Claudia jetzt erneut bei Allison an. Mit ernster Stimme sagt sie, Allison, er ist nicht nach Hause gekommen. Allison bricht daraufhin sofort ihre Geschäftsreise ab und fährt sofort zurück nach Baltimore. Noch auf dem Weg nach Hause ruft Allison jetzt Rays Mutter an, die wohnt in Puerto Rico, und Allison fragt jetzt die Mama, ob sie irgendwas gehört hätte von Ray. Doch auch die Mama hat nichts von ihm gehört. Rays Bruder, mit dem er auch sehr eng verbunden ist, hat ebenfalls keine Ahnung, wo Ray sein könnte. Und so verhält sich Ray eigentlich nie. Also wenn er länger mal weg ist, spontan oder so, wüsste seine Mutter, sein Bruder oder halt Allison auf jeden Fall Bescheid. Daraufhin macht sich auch Rays Bruder total Sorgen. Er weiß auch, dass es nicht typisch ist. Und deswegen setzt er sich direkt in den nächsten Flieger aus Orlando nach Baltimore. Die Sorge innerhalb der Familie wächst jetzt. Ich muss sagen, kurz als Anmerkung, meine Gedanken dazu, ich finde es schon krass, dass der Bruder sofort aufbricht, muss ich ehrlich sagen. Findest du nicht?
Ich muss sagen, ich verstehe den Bruder da auch. Also man könnte vielleicht sagen, dass das jetzt ein bisschen überstürzt ist, schon zurückzufliegen. Aber du kennst ja die Menschen, die dir nahe stehen, und weißt auch, ob die zum Beispiel jemand wären, der fremdgehen würde. Und ich weiß nicht, bei meinem Bruder, wenn der eine Nacht verschwunden ist und niemand weiß, wo er ist, dann würde ich auch sofort kommen, egal was, weil ich weiß, das passt nicht zu dem. Auch bei dir, Leo. Also ich wäre auch sofort da, weil es einfach so, du kennst ja die Leute, die dir nahestehen und die du so lieb hast, und weißt auch genau, ob die das machen würden. Und ich glaube, dann ist das einfach mega auffällig und man hat einfach Angst und will da sein.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und jetzt, wo du es sagst, macht es voll Sinn. Ich glaube, ich würde genauso handeln. Ich hatte nur im ersten Moment so das Gefühl, krass, dass der so, jetzt gerade habe ich einfach so gedacht, so, boah, wie krass, dass der sofort losfliegt, nachdem ein erwachsener Mann in seinen 30ern eine Nacht nicht nach Hause kommt. Also ich glaube, ich würde eine wütende SMS schreiben und wäre so, Dude, was machst du? Du hast die beste Frau der Welt. Komm sofort zurück zu ihr. Es ist mega auffällig. Also wenn man die Person gut kennt und das gar nicht zu der Person passt, dann ist es schon auffällig. Außer die Person hat schon vielleicht psychisch irgendwelche Warnsignale von sich gegeben, sodass du dir direkt Sorgen machst. Die Sorge innerhalb der Familie wächst jetzt immer weiter an, weil tatsächlich sieht Allison jetzt, als sie zu Hause angekommen ist, dass Rays Auto fehlt. Sie stürmt jetzt im Haus zur Tür herein, vorbei noch an einer offenen Sodadose, die Treppe rennt sie hoch zu Rays Arbeitszimmer, wo überall noch Licht an ist, nichts ist aufgeräumt und so. Und sie erkennt, dass es so sein muss, dass er einfach fluchtartig anscheinend das Haus verlassen hat. Offensichtlich hatte Ray noch nicht mal mehr Zeit, sich um irgendetwas zu kümmern. Claudia muss jetzt zurück nach New York fliegen, und dafür kommen jetzt aber innerhalb von kürzester Zeit Freunde und Familie von Ray und Allison zusammen. Das Esszimmer wird jetzt komplett leergeräumt und die Familie und Freunde bauen jetzt sowas wie so eine Suchzentrale auf. Also sie machen jetzt eigentlich tatsächlich die Polizeiarbeit selbst. Das Ding ist nämlich, für die Polizei ist das alles noch gar nicht verwunderlich, noch gar nicht so tragisch. Bei den meisten dieser Fälle handelt es sich einfach um vermisste Personen, die wieder auftauchen, und das ist in, ich glaube, 98% der Fällen so, sodass man erstmal noch abwarten möchte. An einem großen Tisch sitzen jetzt Allison, ihre Eltern, Rays Mutter, Brüder, Schwestern und Freunde des Ehepaars. Manche der Personen an dem Tisch telefonieren jetzt alle Krankenhäuser durch, andere telefonieren die Polizeistationen ab und andere wiederum wenden sich jetzt an Nachrichtensender und Zeitungen. Die Gruppe koordiniert jetzt Freunde und Helfer auf der Straße, um eine große Suchaktion zu starten. Und Porter, der beste Freund von Ray, wegen dem er ja auch hingezogen ist, um dort zu arbeiten, der verspricht sogar eine Belohnung von $1,000 für einen Hinweis. Die Teams auf der Straße verteilen jetzt Flugblätter mit Rays Gesicht und sie gehen auch durch Restaurants, durch Bars, durch Cafés und besuchen belebte Plätze, um überall zu fragen, ob nicht irgendwer Ray gesehen hat. Ich meine, das Ding ist, Ray ist ja auch nicht gerade unauffällig. Er ist über 1,90 groß, er hat breite Schultern und er hat halt dieses krasse Lachen. Er muss doch irgendwem aufgefallen sein, aber es gibt leider absolut kein Lebenszeichen von ihm. Er hat außerdem auch sein Handy aus und seine Kreditkarten und die Konten von ihm bleiben komplett unberührt. Niemand hat irgendetwas oder ihn gesehen. Rays Familie befindet sich jetzt tagelang, es geht jetzt die ganze Zeit so weiter, in einem Mix aus emotionalem Zusammenbruch und hoffnungsvollem Aktionismus. Nach 6 Tagen ohne irgendeinen Hinweis gibt es jetzt den ersten Hoffnungsschimmer. Als Allisons Eltern nämlich Parkplätze in der Stadt absuchen, finden sie plötzlich Rays Auto. Das Auto steht auf einem kostenpflichtigen Parkplatz in einem Hinterhof in der Stadt. Innerhalb von Minuten ist jetzt auch die Polizei vor Ort und so auch Allison. Allison ist quasi schon fast zur Ermittlerin geworden in diesen Tagen. Zwischen den Scheibenwischern finden sie jetzt einen Strafzettel. Der Strafzettel lässt wiederum darauf schließen, dass Rays Auto schon seit der Nacht seines Verschwindens dort stehen muss. Der Strafzettel wurde nämlich genau an dem Morgen ausgestellt, also nach dieser Nacht quasi. Und das bedeutet ja, dass spätestens dann das Auto dort geparkt worden sein muss.
Es muss so schlimm sein, weil sie wollen ihn ja finden, aber gleichzeitig ist natürlich auch die große Angst, in welchem Zustand findet man ihn überhaupt.
Ich finde es auch gar kein gutes Zeichen, weil wenn man jetzt seine Rückschlüsse nämlich anstellt, dann könnte man ja denken, dass er direkt aus dem Haus zum Hotel gefahren ist und sich irgendwie noch im Hotel aufhalten muss seit 6 Tagen oder von dort einen Zug oder so genommen hat. Und das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Im Auto selbst ist aber alles ganz normal noch. Die Polizei sagt dazu auch, Zitat, es gibt gar kein logisches Anzeichen dafür, warum er verschwunden ist. Es gibt keinen Autodiebstahl, keine Gegenstände wurden zurückgelassen, es gibt kein Blut im Auto, da ist auch keine Notiz, da ist einfach gar nichts. Das Einzige, was auffällig ist, ist, dass es leicht schräg geparkt wurde, wie man das machen würde, wenn man gerade sehr im Zeitstress wäre und keine Zeit hat, jetzt das Auto ordentlich einzuparken. Die Sucharmee aus Freunden und Familie konzentriert sich jetzt auf das Gebiet rund um Rays Auto. Und ich habe dir jetzt hier noch ein Foto mitgebracht. Es zeigt ein berühmtes Hotel in Baltimore. Direkt neben dem Parkplatz steht das berühmte Belvedere Hotel. Es ist durch seine zentrale Lage und sein sehr markantes Aussehen ein beliebter Treffpunkt in Baltimore geworden.
Ja, du hast ja auch ein Foto von dem Hotel mitgebracht und irgendwie erinnert mich das super an das Cecil Hotel. Also es ist so ein riesiger Komplex, sehr dunkel, irgendwie auch ein bisschen spooky, aber kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich weiß, dass hier irgendwie ein True Crime Fall spielt.
Ja, total. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, ja. Aber ich meine, es kommt auch einfach in einem True Crime Podcast vor. Also vielleicht gibt das auch allen Hotels direkt so einen Cecil-Vibe direkt. Und was auch auffällig ist, Rays Arbeitsplatz ist nur wenige Blocks von hier entfernt. Die Helfer fragen jetzt um das Hotel herum, ob man Ray dort gesehen hat oder auch im Hotel. Aber die Nachfragen dort in der Gegend ergeben alle fast das Gleiche, aber nichts wirklich Konkretes. Die Leute sagen, sie hätten Ray schon mal gesehen, aber nicht in letzter Zeit. Das heißt, es muss wahrscheinlich schon mal irgendwie auf seinem Arbeitsweg oder so gewesen sein. 2 Tage, nachdem das Auto jetzt gefunden wurde, stehen 2 Helfer auf dem Dach eines Parkhauses, welches direkt neben dem Belvedere Hotel ist. Sie wollen von dort eben halt einen besseren Blick haben, sich nochmal genauer umschauen. Und jetzt fällt ihnen etwas auf. Zwischen dem Parkhaus und dem Hotel ist noch ein kleines Zwischengebäude. Das Zwischengebäude ist nur wenige Meter hoch und beim genauen Hinschauen sehen sie dort ein großes Loch im Dach. Neben dem Loch liegen orangefarbene Flipflops und den Helfern fällt sofort auf, es sind ohne Zweifel Rays Flipflops. Das Loch wiederum ist nicht sonderlich groß, vielleicht so ungefähr 1 Meter im Durchmesser und man kann es auch nur vom Dach des Parkhauses sehen.
Aber es ist groß genug, dass jemand durchpassen würde?
Ja, kommt auf die Position der Person an, auf ihre Haltung, dann könnte da schon jemand durchpassen. Man kann dieses Loch nur vom Dach des Parkhauses sehen oder von dem noch viel höheren Dach des Hotels Belvedere. Die Helfer rufen jetzt direkt die Polizei und gemeinsam mit dem Hausmeister des Belvedere Hotels gehen sie jetzt in den kleinen, stillgelegten Anbau. Schon beim Öffnen der Tür schlägt den Anwesenden jetzt ein bestialischer Gestank entgegen. Und wie du dir jetzt schon sicher denken kannst, Lynn, es ist der Gestank einer stark verwesten Leiche. Sofort ist klar, es ist Ray, und begünstigt durch die warmen Temperaturen erklärt sich jetzt auch der Geruch im Raum. Die Verwesung muss nämlich schon so weit fortgeschritten sein, dass sich jetzt auch der genaue Todeszeitpunkt oder auch die Todesursache nicht auf den ersten Blick feststellen lässt. Im Esszimmer der Riveras klingelt jetzt das Telefon. Die Polizei bittet die Familienangehörigen, direkt auf das Revier zu kommen. Und die Autofahrt, die nun folgt, ist sehr, sehr angespannt. Sie ist sehr, sehr ruhig. Niemand redet wirklich. Die Fahrt fühlt sich für Allison und die anderen an wie eine Ewigkeit. Auf dem Revier wird der Familie jetzt gesagt, dass die gefundene Leiche die von Ray Rivera ist. Die Familie bricht in kollektiver Trauer direkt zusammen. Allisons Welt ist gerade vor wenigen Sekunden komplett zerbrochen. Rays Autopsieergebnis ist ziemlich brutal. Viele seiner Rippen sind gebrochen und haben sich durch die Lungen gebohrt. Er hat mehrere Platzwunden, die ungefähr 7 bis 9 Zentimeter Durchmesser haben, und sein Schädel ist komplett zertrümmert. Sein rechtes Bein hat außerdem 2 verschiedene schwerwiegende Brüche, sodass die Knochen sogar aus dem Körper rausschauen. Die Polizei legt sich jetzt sehr schnell fest, und ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch im Kopf, Lynn, Ray muss wahrscheinlich durch dieses kleine Loch im Dach gekommen sein, oder genauer gesagt, sein Körper hat das Loch überhaupt erst ins Dach geschlagen.
Ja, ich frage mich schon, wieso, aber die Verletzungen, ja, also zumindest diese super zerstörten Beine, deuten ja schon darauf hin, dass er vom Dach gestürzt ist.
Genau, also man vermutet jetzt ziemlich schnell, dass er aus großer Höhe gefallen sein muss. Und die einzige Möglichkeit, dass Ray eigentlich durch dieses Dach gefallen sein könnte, ist, wenn er vom Dach des Belvedere Hotel abspringt. Und das ist jetzt auch der Moment, ab dem die Geschichte anfängt, ziemlich komisch zu werden. Man muss sich das nämlich so vorstellen. Das Belvedere Hotel ist der große Komplex, den ich dir auch gerade gezeigt habe, dieses riesige Gebäude, super hoch. Davor ist der Anbau, da wo Rails gefunden wird, also da wo auch das Loch eingeschlagen hat. Das ist ein ungenutzter Teil des Hotels, der ist viel, viel niedriger. Und dahinter wiederum ist das Parkhaus. Und die Position des Loches auf dem Dach, des kleinen Zwischengebäudes, die ist so weit entfernt vom Dach des Belvedere Hotels wiederum, dass er nur dort gelandet sein kann, wenn er freiwillig mit sehr, sehr viel Anlauf vom Dach des Hotels gesprungen ist. Anders fällt man da nicht hin. Also das ist wirklich mehrere Meter vom Ende des Daches entfernt. Und wenn man einfach nur vom Hotel geschubst wird zum Beispiel oder vom Dach des Belvedere Hotels runterspringt, landet man ganz, ganz, ganz weit vorne und nicht da, wo das Loch ist. Das heißt, er muss mehrere Meter durch die Luft geflogen sein mit einem unfassbar athletischen Sprung, um da wiederum einzuschlagen.
Hätte das auch Sinn ergeben, wenn er vom Dach geschmissen wurde?
Dann eigentlich nicht, nein. Mm-mm. Du musst wirklich mit krass viel Anlauf da landen. Ja, das ist mega merkwürdig, das ist unfassbar gruselig. Und auch wenn du wiederum vom anderen Dach springst, landest du nicht genau da. Also vom Parkhausdach, verstehst du, von der anderen Seite. Man landet einfach nur da, wenn man mit richtig viel Anlauf springt. Der damals ermittelnde Detective Michael Bayer, der hält das jetzt auch für komplett unmöglich, da auf dem Dach des Hotels eigentlich super viele Hindernisse existieren, wie zum Beispiel Schornsteine oder Klimaanlagen. Das heißt, so ein riesengroßer Anlauf, der würde durch diese Hindernisse eigentlich verhindert werden. Es gibt aber noch eine weitere Erklärung, die nicht so wirklich viel Sinn ergibt, aber die ich euch trotzdem nochmal präsentieren möchte. Und zwar eine weitere Erklärung, wie Ray auf diesem Dach gelandet sein könnte und dieses Loch erstellt hat. Zwei Stockwerke unter dem Dach des Belvedere Hotels gibt es noch einen kleinen Vorsprung, der sich rund um die Fassade zieht und ungefähr so einen halben Meter breit ist. Von diesem Vorsprung aus wäre es auch rein theoretisch möglich, dass Ray abgesprungen ist, runtergefallen ist oder vielleicht von dort auch geschubst wurde.
Aber wie kommt man denn da hoch auf diesen Vorsprung?
Ja, das ist genau die Frage, denn um auf diesen Vorsprung zu kommen, muss man erstmal durch ein Fenster klettern, das laut Polizei sich kaum öffnen lässt. Und um zu diesem Fenster überhaupt zu kommen, hätte er durch private Räume, durch private Büros oder private Apartments das Hotel gehen müssen, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich waren. Das ist nämlich ähnlich wie im Cecil, auch im Belvedere Hotel wohnen teilweise Leute auch auf Dauer. Also das wird richtig vermietet an irgendwelche Familien und Einzelpersonen. Wäre also Ray dort in einem dieser Apartments gewesen, dann hätte er sich erstmal da komplett irgendwie durchkämpfen müssen und dann durch das schmale Fenster am Ende noch irgendwie einen Weg bahnen müssen. Dabei ist er ja super groß und für so einen sportlichen, muskulösen, riesigen Mann ist das eigentlich nicht so einfach.
Ja.
Also können wir eigentlich festhalten, wie Ray durch das Dach gefallen ist und das Loch verursacht hat, ist auf den ersten Blick völlig unlogisch.
Komplett.
Und noch etwas ist gruselig und ergibt keinen Sinn. Ab dem Moment war ich gefangen in diesem Fall. Also vorher fand ich auch schon alles total mysteriös und so, aber das kann ich mir einfach nicht erklären, wie das jetzt zustande kommt. Neben dem Loch finden die Polizisten nämlich auf dem Dach Rays Handy liegen. Das Ding ist, das Handy funktioniert einwandfrei und hat keinen Kratzer.
Wie?
Dafür, dass aber sein Körper ja so viele schwere Verletzungen aufweist und so weiter, ist das Handy einfach zu heile. Es macht einfach keinen Sinn. Und noch etwas liegt neben dem Loch, Rays Brille. Und auch sie ist im perfekten Zustand.
Okay, also das heißt ja eigentlich, dass er nicht zusammen mit seinem Handy und seiner Brille gefallen sein kann. Weil sonst, also eine Brille, ich habe ja selbst auch eine Brille, die geht halt so schnell kaputt. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du von so einem Dach stürzt und dann durch ein Dach und dass deine Brille einfach perfekt kein Kratzer hat. Nee, ja. Sorry.
Ja, das ist absolut komisch. Also die einzige Erklärung, die ich jetzt noch hätte dafür, ist, dass es irgendwie, also dass der Körper an sich aufprallt aufs Dach und dadurch diesen harten Aufprall für die zwei Gegenstände abfängt, so abfedert.
Ja,
und
aber dann ist er nicht durch dieses Loch gefallen?
Ja, also das ist ja das Merkwürdige.
Weiß ich jetzt nicht. Das wäre schon wirklich ein ganz merkwürdiger Zufall, wenn er genauso gefallen wäre. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so gefallen ist, dass es das abgedämpft hat.
Ja, es ist mega, mega merkwürdig. Dann müsste man jetzt, keine Ahnung, irgendwelche physikalischen Gutachten oder so vielleicht erstellen. Das ist in dem Fall nicht passiert, um das zu verstehen.
Hä, warum das denn nicht?
Ja, da kommen wir gleich zu.
Okay.
Das Ding ist, alles, was in diesem Fall irgendwie auftritt, also jede Art von Indiz, die sorgt eigentlich für mehr Verwirrung als für Aufklärung. Aber vielleicht hast du ja auch generell erstmal die Frage, die hatte ich in diesem Moment, warum? Warum ist er überhaupt durch ein Dach gesprungen mit Anlauf?
Warum ist er überhaupt losgelaufen? Also
ja.
Bei mir fangen die Fragen so früh an, wie ist er da hochgekommen? Wieso hatte er so Panik? Was war dieser Anruf? Oh mein Gott, Leo, ich weiß gar nicht, mit welchen Fragen ich anfangen soll.
Ja, also die große Frage, warum das alles passiert ist, die stellt sich die Polizei natürlich auch. Und um das herauszufinden, versuchen sie jetzt aber erstmal zu klären, ob und warum Ray überhaupt im Belvedere war. Weil dadurch könnte man ja auch die anderen Fragen dann wiederum beantworten. Die Ermittler und Ermittlerinnen sprechen dafür jetzt mit Bewohnern, mit Mitarbeitenden und Gästen des Hotels. Das Komische ist, niemand von all diesen Leuten hat Ray dort gesehen. Auch ein Knall, ein Sprung oder auch irgendwie Leute auf dem Dach, die dort herumgehen oder so, hat niemand mitbekommen. Es ist einfach so, als wäre das alles nie passiert und er wäre nie dort gewesen. Doch plötzlich wird er da tot gefunden. Es macht einfach keinen Sinn.
Es ist doch ein riesiges Hotel. Es ist auch eine belebte Gegend. Das muss doch jemand mitkriegen. Aber das habe ich mir eh schon gedacht, weil es hat ja richtig lange gedauert, bis sie diesen Körper gefunden haben. Und da habe ich schon am Anfang gedacht, so, hä, also hat niemand vorher mal die Polizei gerufen, weil er jemanden vom Dach springen sehen hat oder so?
Ja, Das ist einfach komisch. Unfassbar. Also das sind 11 Stockwerke und in all diesen 11 Stockwerken sind Zimmer, Wohnungen, Menschen, da sind Mitarbeitende, da sind Handwerker und Hausmeister und so. Also es ist einfach nur gruselig. Man weiß nicht, wie es passiert ist. Ich ziehe daraus zumindest für mich den Schluss, es muss auf jeden Fall schon mal dunkel gewesen sein, weil sowas, ne, kann nicht im Hellen passiert sein.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja, wenn es nachts gewesen ist, aber er ist halt losgelaufen, als es nicht dunkel war, ne?
Kurz vorm Sonnenuntergang.
Ah, okay.
Es wurde dann langsam dunkel, es war abends.
Okay.
Die Ermittler checken jetzt alle Videoüberwachungsbilder des Hotels. Auch hier ist die gruselige Erkenntnis, Ray ist auf keinem Video zu sehen. Lynn, und was noch krasser ist, keine der Kameras im Hotel zeichnet Ray auf. Jetzt könnte man ja hoffen, dass zumindest die Kamera auf dem Dach, die dort nämlich montiert ist, ihn wenigstens aufzeichnet oder irgendwelche Menschen oder so. Das Ding ist, genau diese eine Kamera auf dem Dach, die ist aus und funktioniert nicht mehr.
Das ist auch der Punkt gewesen, als ich das gehört habe. Das fand ich so creepy. Also warum ist ausgerechnet die Kamera auf dem Dach ausgeschaltet? Haben die im Hotel mal nachgefragt, warum die ausgeschaltet war?
Die war, also die Netflix-Doku lässt es ja ziemlich offen und will es auch eher so darstellen, als ob die manipuliert wurde.
Ja.
In den Akten ist nichts von so einer Manipulation zu finden. Also es klingt, es deutet, ich konnte nicht die sagen, ich kann jetzt nichts behaupten, was ich nicht beweisen kann, aber von dem, was ich durchgelesen habe und so, die ganzen Akten wurden auch nie zu 100% veröffentlicht. Es gibt nur ein Buch, wo auf Polizeidokumente sich berufen wird und wo einige Anlagen mit enthalten sind. Aber von dem, was ich so gelesen habe, scheint die einfach schon längere Zeit kaputt gewesen zu sein. Die wurde nicht für diese Nacht speziell manipuliert. Zumindest so konnte ich es nirgendwo einsehen.
Okay, das macht ja schon mal einen extremen Unterschied.
Oder, finde ich nämlich auch.
Ja.
Aber nach der Doku, als ich es gesehen habe, war ich auch direkt so, boah, das muss doch von irgendwem so extra manipuliert worden sein.
Ja, das, oh Mann, also mich ärgert das immer so, wenn man nicht die ganzen Akten einsehen kann. Ich frage mich dann auch immer, ob irgendwas verheimlicht wird. Aber da denke ich dann immer direkt, okay, muss man doch nochmal nachschauen. Aber spannend, weil das sind natürlich ganz andere Infos als in der Netflix-Doku.
Und so kann man sich dann auch vorstellen, dass der Fall Ray Rivera große Wellen in ganz Baltimore schlägt und auch darüber hinaus. Sämtliche Nachrichtensender und Zeitungen berichten 1,5 Wochen lang die ganze Zeit über diesen mysteriösen Tod und stellen auch eigene Ermittlungen an. Doch dann, auf einen Schlag, endet die Berichterstattung. Was glaubst du, warum, Lynn?
Ja, vielleicht, weil die Polizei halt eine Theorie vorlegt, was passiert sein könnte, die Mord ausschließt. Und dann ist es ja nicht mehr so spannend.
Das ist auch der Fall. Und zwar sagt die Polizei Folgendes. Wenn wir uns die harten Beweise anschauen, die wir haben, kommen wir zu dem Entschluss, es war Suizid. Und das ist jetzt auch der Grund, warum das öffentliche Interesse sofort schlagartig abnimmt. Leute wollen natürlich auch die Familie erstmal in Ruhe trauern lassen. Außerdem bedeutet es ja auch, dass es etwas ist, was irgendwie auf den mentalen Zustand schließen lässt und wo keine große Verschwörungstheorie oder keine Täter oder so irgendwie gefunden werden müssen. Das heißt, Medien und Journalistinnen und Journalisten und so weiter nehmen jetzt erstmal Abstand von dem Fall. Nicht so ist das bei Rays eigener Familie. Allen voran seine Frau Allison. Allison glaubt nicht an einen Selbstmord. Sie sagt, dass alle, die wirklich Ray kennen, wissen, wie glücklich er gewesen sei. Er hatte keine Geldprobleme, sagt sie. Es gab keinen Abschiedsbrief und er und sie waren auch kurz davor, eine eigene Familie zu gründen. Außerdem wollten sie nach L.A. zurückziehen und Ray hatte den Plan, dort in einer Filmproduktionsfirma irgendwann mal zu arbeiten. Das heißt, sie hatten Träume, sie hatten Ziele und sie hatten Pläne für ihre Zukunft. Allison verlangt deswegen, dass die Ermittlungen weitergehen sollen. Aber die Polizei will nicht so ganz mitmachen. Sie behandelten mich wie die trauernde Witwe, die nicht einsehen will, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat, sagt Allison dazu. Die Polizei hat aber schon längst die Antwort gefunden und die Mordermittlung wird wieder eingestellt. Also muss Allison selbst zur Ermittlerin werden. Allison nimmt jetzt die Dinge selbst in die Hand und macht weiter Druck. Als erstes geht sie zur Gerichtsmedizin und will dort die ganzen vielen Fragen stellen, die sie seit Rays Tod hat. Speziell dazu, wie er gestorben ist. Angekommen im Büro schließt die Gerichtsmedizinerin die Tür und sagt zu Allison im ernsten Ton, wir wissen, was die vorhaben und wir werden das nicht zulassen. Viele Informationen bekommt Allison aber nicht. Allerdings wird ihr gesagt, dass die Brüche, die Ray im Bein hat, nicht zu einem Sturz aus solcher Höhe passen würden. Das sagt die Gerichtsmedizinerin, angeblich Allison.
Wozu passen sie denn?
Ja, würde man jetzt auch sich fragen, wahrscheinlich irgendwelche anderen Gewalteinwirkungen, wie beispielsweise eine Prügelei oder die Schläge eines Menschen oder so. Es wird nicht ganz, also das sind die Vermutungen, die Allison auch durch den Kopf gehen in diesem Moment. Mhm. Es wird aber nicht geklärt, woher sie kommen. Also das weiß die Gerichtsmedizinerin selbst nicht. Und deshalb entscheidet sie sich auch, ihr Kreuz auf dem Autopsiebogen bei unklare Todesursache zu setzen. Die anderen Optionen auf dem Autopsiebogen wären natürlicher Tod, Unfalltod, Mord oder Suizid. Aber nichts davon kann sie klar beweisen und deswegen kreuzt sie unklare Todesursache an. Bei allen anderen dieser Kreuze wäre der Fall außerdem offiziell geschlossen worden, doch bei einer unklaren Todesursache kann der Fall rein rechtlich nicht geschlossen werden. Doch auch das ändert nicht viel. Innerhalb des Baltimore Police Departments glaubt kaum jemand an Fremdverschulden und so rückt der Fall in den Hintergrund. Der einzige Detective, der nicht an die Suizidtheorie glaubt, Michael Bayer, wird in ein anderes Dezernat versetzt. Warum er nicht an den Suizid glaubt, hat aber nicht nur mit den Ergebnissen der Autopsie zu tun. Was ihn vor allem stört, ist, was in den Tagen vor Rays Verschwinden alles so passiert ist. Und das ist jetzt im Moment, Leute, wo es richtig weird und gruselig wird.
Ach, jetzt erst, Leo.
Noch gruseliger wird. Okay. Zwei Tage vor Rays Verschwinden um 1 Uhr morgens geht im Haus von Allison und Ray die Alarmanlage los. Die dröhnende Sirene reißt die beiden aus dem Schlaf und das liegt unter anderem daran, dass der Lautsprecher der Alarmanlage direkt über ihrem Fenster des Schlafzimmers ist. Ray springt sofort auf, er schnappt sich einen Baseballschläger und läuft die Treppe herunter. Allison folgt ihm. Allison sagt zu diesem Vorfall, die Angst in Rays Augen machte mir Todesangst, denn er hatte nie vor irgendetwas Angst und so habe ich ihn noch nie gesehen. Das Ding ist, unten befindet sich niemand im oder am Haus. Die Polizei kommt vorbei und holt die Sache auch recht schnell ab. Obwohl die Alarmanlage noch nie vorher ausgelöst wurde, sind sie sich sicher, es handelt sich hier irgendwie um ein Tier oder zum Beispiel irgendwie ein Eichhörnchen, was sich an der Alarmanlage zu schaffen gemacht hat und deswegen sie ausgelöst hat.
Ja, normalerweise kann das ja auch sein. Es ist halt nur gruselig, dass es so ein paar Tage passiert ist, bevor Ray gestorben ist.
Es ist exakt 2 Tage vor seinem Verschwinden passiert und nicht nur da. In der darauffolgenden Nacht, keine 24 Stunden vor Rays Verschwinden und bevor Allison zur Geschäftsreise aufbricht, dröhnt der Alarm erneut durchs freistehende Haus. Wieder gegen 1 Uhr morgens. Und wieder ist niemand zu sehen. Die beiden ignorieren das, sie haben ja jetzt auch Termine. Allison muss am folgenden Morgen dann früh raus für ihre Geschäftsreise und Ray arbeitet währenddessen im Homeoffice. Nebenan befindet sich ja auch noch Claudia, die Kollegin von Allison, die aus New York zu Besuch ist. Und diese wiederum hört jetzt gegen 18.30 Uhr, wie Rays Handy klingelt. Nach einem kurzen Gespräch hört sie Ray nur sehr überrascht und laut "Oh" sagen. Und dann lässt er alles stehen und liegen, geht im schnellen Schritt in Flipflops aus dem Haus und fährt in hohem Tempo weg.
Ja, da muss ja wohl irgendwas Wichtiges am Telefon gesagt worden sein.
Dieser eine Anruf, das ist halt, wenn man den hätte, man hat ihn leider nicht. Er konnte nie rekonstruiert werden, man konnte nie herausfinden, was ihm mitgeteilt wurde. Man weiß nur, dass 24 Stunden später Rays komplette Familie in Baltimore unterwegs ist und nach irgendeinem Lebenszeichen sucht. Auf dieser Suche nach Hinweisen, wo Ray abgeblieben sein könnte, geht Allison auch nochmal sein Büro durch. Und jetzt findet sie etwas. In seinem Büro, hinter seinem Computerbildschirm, ist ein kleiner Zettel festgeklebt. Und Lenny, ich habe dir auch mal ein Foto nochmal von diesem Zettel im Dokument angeheftet.
Ja,
kannst du dir mal
dieser
anschauen?
Zettel macht mich so wahnsinnig. Ich habe das gerade schon angeguckt, natürlich. Weil man muss erst mal sagen, dass die Schrift unglaublich klein ist. Also das ist so klein gemacht, dass man es kaum lesen kann mit dem bloßen Auge. Und das ist natürlich total mysteriös, wenn du dann auch noch bedenkst, der Zettel war auch noch klein gefaltet und hinter den Computer geklebt. Mhm. Es scheint ja etwas gewesen zu sein, was Ray nicht wollte, dass jemand findet. Und dann auch noch, selbst wenn du es findest, kannst du es total schlecht lesen, weil die Schrift so klein ist. Wodurch halt fragst, ob das so eine Art Code ist, ne?
Es macht mich komplett fertig. Also wie du gerade schon sagst, es ist winzige Schrift. Der Inhalt würde normalerweise 3 DIN-A3-Seiten füllen. Aber die Schrift wurde so runtergeschrumpft, dass es auf eine halbe Seite passt. Und was auch auffällig ist, es muss am Tag oder irgendwie kurz vor Rays Verschwinden geschrieben worden sein, weil seine Frau Allison im Müll noch einige Papierfetzen findet, die von diesem Zettel abgeschnitten wurden. Das heißt, Reste liegen im Müll und nur dieser Zettel ausgeschnitten wurde am Computer befestigt. Das heißt, die Notiz ist noch nicht alt. Was jetzt auf der Notiz steht, ist so, also ich kann es nicht mit Worten beschreiben, wie mich das irgendwie nicht mehr loslässt. Ne? Ich habe da so viel drüber nachgedacht und ich habe in der Dokumentation sieht man nur einige Sätze und einige Wörter. Es gibt aber auch andere Quellen, wo wiederum mehr Informationen über diesen Zettel gesammelt wurden und deswegen kann ich dir jetzt mal was vorlesen, was man rekonstruieren würde, was auf jeden Fall schon mal in der Notiz steht. Und alles davon ist einfach nur merkwürdig. Es beginnt schon auch mit dem irgendwie mysteriösten Satz ever. Brüder und Schwestern, gerade brechen auf der ganzen Welt Vulkane aus. Was ein schöner Anblick. Wen Tugend vereint, kann der Tod nicht trennen. Vor euch stehe ich als Mann, der Geheimnisse respektiert. Deswegen wertschätze ich sie als Geheimnisse. Das war ein sehr gut gespieltes Spiel. Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben. Und laut der Seite Newsweek steht noch Folgendes in der Notiz. Ich möchte diejenigen begrüßen, die während des Spiels unsere Einladung zur Mitgliedschaft angenommen haben. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ich habe mich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht, aber nicht um ihrer selbst willen. Indem ich diese Suche nach der Wahrheit auf mich nahm, hoffte ich, mich mit Hilfe anderer zu einem Menschen zu machen, der würdig und bereit ist, sie zu empfangen. Mitglieder des Rates, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mich sorgfältig auf die traditionellen Aufgaben konzentrieren werde. In Anbetracht dieser Vorgänge werde ich den üblichen Anforderungen dieses Rates innerhalb der angemessenen Zeit nachkommen. Danach redet Ray über irgendwelche technischen Ideen, über irgendwelche Erfindungen und dann fügt er noch eine sehr lange Liste aus, also so ein Wirrwarr aus verschiedenen Namen an. Und jetzt wird es nochmal mega merkwürdig. Diese Liste sind nicht nur Namen von Regisseuren bekannter Filme, sondern auch die Titel dieser Filme. Und darunter Wide Awake, The Game, The Village, The Others und der Film Signs. Und auf diese Sachen gehe ich nochmal gleich ein. Also das kannst du
schon merken. Okay, ja, ich google die gerade schon wie verrückt, weil ich wissen will, was die Handlungen sind. Und das sind ja auch Horrorfilme, so Psychothriller. Ja. Und irgendwie spielt ja auch dieses Thema Gott die ganze Zeit eine Riesenrolle. Also sind ja alles so biblische Sachen.
Ja, komplett. Und es geht immer um Paralleluniversen. Also die meiste Zeit. Es geht die meiste Zeit um geheime Gruppen, also so Secret Societies. Es geht um Paralleluniversen und Verschwörungstheorien. Aber ich habe auch noch mehrere Filme lesen können. Dazu komme ich gleich. Also ich muss das in Kapitel aufteilen, sonst könnte ich mich direkt so in eine Sache, in eine Richtung gerade bewegen. Deswegen, ich will erstmal kurz über die Notiz allgemein reden. Was nämlich auch noch folgt, ist eine Liste von ca. 50 Menschen, die Ray kannte. Das sind alles Menschen, die er mit vollem Namen auflistet. Und vor diesen ganzen Namen steht der Satz, mache sie und mich 5 Jahre jünger. Das ist die Aufforderung. Und dann kommen diese ganzen Namen. Ja, man könnte sich ja denken, das wären jetzt alle Namen. Also es wäre zum Beispiel, wenn es jetzt eine Suizidnotiz wäre, also ein Abschiedsbrief, könnten das ja Namen sein, die ihm was bedeutet haben oder so. Allison sagt aber, diese Namen ergeben gar keinen Sinn, weil auch sehr wichtige Leute in Rays Leben dort komplett fehlen und nicht aufgelistet werden. Deswegen könnte man sich jetzt wieder andere Gedanken machen, wenn das alles keinen semantischen Sinn ergibt. Also wenn der Inhalt einfach random gewählt ist, könnte dieser Zettel ein Code beinhalten?
Ja, könnte es nicht so sein, dass irgendwie jeder dritte Buchstabe ergibt dann, was es wirklich ist oder sowas?
Ja, das ist die riesengroße Frage. Und genau mit diesem Auftrag wird der Zettel auch von der Polizei an ein spezialisiertes Labor des FBIs geschickt, die sich genau mit solchen Codes und Notizen auskennen. Die analysieren die Notiz jetzt und geben dann als Lösungsergebnis zurück, dass sie keinen Code erkennen könnten. Aber sie sagen auch, genauso wie Allison, dass sie ausschließen, dass dies ein Abschiedsbrief sei. Es macht keinen Sinn. Es ist einfach nur merkwürdig.
Aber es muss doch was zu finden sein.
Ja.
Ich kann das gar nicht glauben.
Ja. Ich auch nicht. Ich würde da noch 3 Folgen drüber aufnehmen können. Es kann auch eine Sache gefunden werden. Und zwar der erste Satz. Ich lese den nochmal vor. Brüder und Schwestern, gerade brechen auf der ganzen Welt Vulkane aus. Was ein schöner Anblick. Wen Tugend vereint, kann der Tod nicht trennen. Dieser letzte Satz, wen Tugend vereint, kann der Tod nicht trennen, das gibt Allison unter anderem in eine Suchmaschine ein, zum Beispiel Google. Und dort wird ihr etwas angezeigt, was sie sehr stutzig macht. Denn dieser Satz ist ein Satz, der von den sogenannten Freimaurern stammt. Also von einer Gruppierung, einer Geheimgesellschaft, die sich Freimaurer nennen. Und dieser Satz, der stammt aus einem ihrer skottischen Ritterorden. Was ist das genau?
Moment.
Ja.
Ganz kurz vorab.
Ja. Mhm.
Also, dieser Brief wird an das FBI geschickt und das FBI gibt das Feedback. Nee, also da haben wir nichts gefunden. Allison gibt das einmal in eine Suchmaschine ein und sofort findet sie einen Bezug zu den Freimaurern?
Naja, ich gehe gleich nochmal. Ich muss es, wie gesagt, in Kapitel gerade aufteilen. Das FBI hat auch
das
noch anderes.
Wahnsinnig.
Ich weiß. Das FBI hat auch noch anderes Feedback gegeben. Da komme ich gleich bei Theorien zu. Es ist nicht so, dass das FBI mit einer ganzen Einheit von extrem gut ausgerüsteten Spezialisten so, das sind geile Filme, die können wir uns doch mal anschauen.
Ja.
Nee, so waren die jetzt nicht. Und Allison war so, Google.
Nein. Ja, genau so. Ich gebe den ersten Satz ein. Und Google war so, es kommt von den Freimaurern. Und das FBI war so, nee, also da sehen wir keine logische Verbindung zu irgendwelchen Sachen.
Ja, ich erzähle dir gleich noch, was das FBI noch interpretiert.
Okay.
Aber das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Und zwar stammt dieser Satz von den Freimaurern, beziehungsweise genauer gesagt aus dem schottischen Ritterorden, einer von mehreren Riten der Freimaurer. Ein Ritus ist eine fortschreitende Reihe von Graden, die von verschiedenen freimaurerischen Organisationen oder Körperschaften verliehen werden und von denen jede unter der Kontrolle ihrer eigenen zentralen Autorität arbeitet. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich mit den Freimaurern vorher noch nicht so beschäftigt. Ich wusste jetzt noch nicht so viel über sie.
Also woran ich ja sofort denken muss bei Freimaurer, ist der Da Vinci Code.
Ja, der wurde übrigens auch in dieser Filmauflistung beinhaltet.
Was?
Ja. Merkt ihr das alles mal. Das ist alles schon wirklich sehr wichtig, finde ich zumindest.
Gibt es die Freimaurer noch? Können die was damit zu tun haben?
Ja, ich gebe dir jetzt mal ein paar Infos zu den Freimaurern insgesamt, ja? Dann können wir uns da ja noch ein bisschen unterhalten drüber. Und zwar sind die Freimaurer laut Planetwissen, also eine Quelle von der ARD, eine Gruppe, die sich untereinander an bestimmten geheimen Symbolen und Ritualen erkennen. Manche Mitglieder bekennen sich öffentlich dazu, einer Loge anzugehören, andere halten sich von den Freimaurern lieber bedeckt. Sind die Freimaurer also ein Geheimbund, der irgendwelche Verschwörungen ausheckt? Nein, sagen die ExpertInnen. Die Freimaurer verstehen sich vielmehr selbst als ein ethischer Zusammenschluss, der für Toleranz und Menschlichkeit stehen würde.
Und ich sehe gerade, dass der SWR gesagt hat, dass es zumindest 2012 weltweit noch etwa 5 Millionen Mitglieder der Freimaurerei gab.
Also andere Quellen gehen von 2,5 Millionen weltweit aus. Das ist auch sehr unterschiedlich, eben weil die Mitglieder sich oft geheim halten und gar nicht irgendwie sagen wollen, dass sie zu den Freimaurern gehören.
Ja.
Das ist nämlich sozusagen der Kern, der sie ausmacht. Ihre Treffen finden im Geheimen statt. Ein Freimaurer darf nicht darüber sprechen. Das ist auch heute noch so. Und auf Außenstehende mag das erstmal befremdlich wirken. Für die meisten sind die Freimaurer immer noch irgendwie so ein Mysterium, etwas, das sie nicht verstehen. Aber sie selber sagen, Freimaurer stellen sich zur Aufgabe, ihr Leben im Sinne einer toleranten Menschlichkeit und Brüderlichkeit zu gestalten. Und das mit Hilfe der Vereinigung.
Ja, das sagt Scientology auch, ne?
Ja, Freimaurer gelten allerdings nicht als Sekte offiziell, aber weiterhin als irgendwas Mysteriöses und auch Undurchsichtiges. Ich muss sagen, auch nach allem, was ich über die so erfahren habe, checke ich sie immer noch nicht so ganz. Also ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Was machen die denn jetzt? Also ich denke mir so, dann treffen sie sich halt und diskutieren über irgendwas und machen die dann auch irgendwas oder diskutieren die einfach? Ist das einfach so ein paar Bros, die sich halt zusammensetzen?
Naja, die werden jetzt nicht sagen, worüber sie diskutieren.
Ja.
Schwierig. Okay.
Ja.
Gehörte vielleicht Ray zu den Freimaurern?
Das ist jetzt die nächste Frage. Zur Zeit der Netflix-Veröffentlichung hieß es aus der Familie ganz klar, nein, Ray hatte nichts mit denen zu tun. Er war insgesamt einfach an geheimen Gesellschaften interessiert und wollte auch einen Film über solche Gesellschaften schreiben.
Also wenn du dir Notizen machst für den Film, wir recherchieren ja auch unsere Fälle, aber trotzdem machen wir den Text dann nicht super, super mini klein und kleben den hinter den Computer.
Ja, und ich habe auch noch ein paar andere Quellen gefunden und dort was anderes erfahren. Nach Angaben von WBAL-TV, ein Fernsehsender in Baltimore, der zu NBC gehört, habe Ray starkes Interesse an den Freimaurern gehabt. Er hat sogar mit einem Mitglied der Loge in Maryland gesprochen und sich über einen Beitritt erkundigt. Und am Wochenende vor seinem Verschwinden habe Ray Zeit damit verbracht, das Buch »The Builders« zu lesen, eine Studie über die Freimaurerei. Außerdem heißt es in diesem Beitrag auch, dass Ray am Tag seines Verschwindens noch in eine Buchhandlung gegangen sei und dort das Buch Freemasons for Dummies gekauft hat.
Okay, aber das klingt jetzt für mich nicht so, als wäre er da schon 10 Jahre involviert, nee. Wenn man sich erstmal für Dummies das Buch holt. Das klingt für mich tatsächlich eher nach einer Filmrecherche, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, und das ist jetzt auch eine der weniger düsteren Interpretationen der Notiz. Also ich glaube, viele sind der Meinung, und das verstehe ich komplett, dass es sich hier bei dieser Notiz auch einfach um so Notizen für ein neues Drehbuch handeln könnte. Er hat vielleicht überlegt, welche Filme mag ich, wie würde ich das Ganze irgendwie
aber
aufbauen.
Aber warum hinter dem Computer kleben?
Ja, das ist ja genau das Ding. Warum? Und warum diese Menschen auflisten und dann mache sie und mich 5 Jahre jünger?
Ja, das macht doch gar keinen
Sinn. Es ist auch
ja, doch,
echt
das könnte,
komisch.
Ja, die Menschen machen dann keinen Sinn. Oh, ich weiß
ja, aber macht der
nicht.
Satz Sinn, mache sie und mich 5 Jahre jünger?
Ja, das könnte ja so eine Film, man könnte Prozess ja auch irgendwie so, das als Handlung nehmen oder so. Aber, also du machst ja keinen Film und nimmst dann wahre Personen aus deinem Leben. Das finde ich dann eher unlogisch.
Vollkommen unlogisch. Und es wurden auch andere Dinge noch aufgelistet, also echt so technische Erfindungen und so. Es wirkt ein bisschen komisch, aber wir gehen noch auf andere Dinge ein. Es gibt nämlich einen weiteren Halbsatz in der Notiz, der wieder Fragen aufwirft. Auf eine der Listen steht auch Rays Freund Porter Stansberry, bei dem er gearbeitet hat. Und hinter diesem Namen, Porter, steht in Klammern, wenn er es nicht selbst getan hat, Klammer zu. Keine Ahnung warum, einfach so, keine Ahnung. Und noch etwas ist auffällig, der Anruf, der dafür sorgte, dass Ray sofort das Haus verließ, kam angeblich, so sagt die Netflix-Dokumentation, aus dem Gebäude von Stansberry and Associates und konnte dorthin zurückverfolgt werden. Wer Ray jedoch angerufen hat, das kann die Polizei nicht feststellen. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, da kommt ein Anruf aus dieser Zentrale von Porter am Tag, wo Ray verschwunden ist. Und Ray erwähnt ihn in der Notiz mit so einem merkwürdigen Halbsatz. Jetzt könnte man ja denken, dass der beste Freund eines Verstorbenen sich an jeglicher Aufklärung beteiligen würde und auch selbst irgendwie ein Interesse daran hätte, dass die Polizei sämtliche Informationen bekommt. Aber nein. Innerhalb von wenigen Stunden, nachdem Rays Leiche gefunden worden ist, hat Stansberry eine Armee an Anwälten aktiviert und sämtlichen Mitarbeitenden angeblich verboten, mit der Polizei oder sonst irgendwem zu sprechen. Also eine sogenannte Gag-Order über sie erlassen. Auch Porter soll sich nach 15 Jahren der Freundschaft bis heute nie bei der Polizei geäußert haben. Er hat noch nicht einmal einen Anruf von ihnen entgegengenommen. Und hätte man jemanden aus der Firma vorladen wollen, hätte es eine Taskforce mit Grand Jury-Rechten gebraucht, denn ein einziger Mordermittler, wie der, der nicht an Suizid glaubt, der reicht halt nicht aus und kann auch niemanden zwingen, etwas zu sagen. Und jetzt kommen wir noch zu einer mega gruseligen Sache, die wiederum nahelegt, dass da mit der Arbeit und den Arbeitskollegen und Porter Stansberry insgesamt irgendwas nicht ganz sauber ist. Als Allison nämlich den Computer von Ray nach einiger Zeit aus der Asservatenkammer abholen möchte, dass einige Wochen zuvor ein anonymer Anrufer gefragt habe, ob er den Computer abholen könne. Die Person am Telefon wirkte sehr aufgebracht und als ihm untersagt wurde, den Computer zu bekommen, habe er sich nach dem Status des Datenträgers erkundigt. Ob etwas gefunden worden ist oder ob die Daten gelöscht worden seien. Und natürlich hat er darüber keine Auskunft bekommen.
Ich wollte gerade schon sagen.
Ja, das ist halt auch mega, mega auffällig und man konnte nicht herausfinden, wer dieser Anrufer war. Das wurde irgendwie nie übertragen.
Also haben die einfach, dadurch, dass sie gesagt haben, das ist Suizid, sozusagen die Ermittlungen eingestellt?
Ja, nach der Todesursache Suizid wurde so gut wie nichts mehr gemacht. Und der Ermittler, der noch an Mord glaubte, wurde auch abgezogen. Das ist super kritisch. Also ich finde auch, man hätte definitiv noch mehr ermitteln müssen. Und damit kommen wir jetzt zu den Theorien in diesem Fall. Was ist passiert? Was könnte passiert sein? Der Todesfall von Ray Rivera gilt bis heute als offiziell ungeklärt. Doch Ermittlungen finden aktuell keine mehr statt, da bei der Polizei in Baltimore immer noch alle an den Suizid glauben. Allison Rivera bittet in der Folge Das Geheimnis des Daches von Unsolved Mysteries auf Netflix darum, dass irgendjemand, der auch nur ein kleines Detail weiß, sich unbedingt melden soll. Denn man weiß ja nie, welches noch so kleines bisschen ein Stein ins Rollen bringen könnte. Ein Fall wie dieser hier ist aber auch natürlich einer, der viele Hobby-Internetdetektive anzieht. Und deswegen gibt es im Internet hunderte von Theorien, manche mal mehr, manche mal weniger überzeugend. Richtig durchsetzen konnten sich aber folgende, und auf die möchte ich jetzt genauer eingehen, weil da gibt es tatsächlich auch weitere Informationen zu und halt Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Die erste Theorie ist, wie die Polizei schon sagt, Suizid. Das ist auch ja sozusagen der Take der Polizei. Ray hat Selbstmord begangen, ist dann irgendwie auf das Dach gekommen, hat ordentlich Anlauf genommen, ist dann durch komische Zustände von Wind und Geschwindigkeit und so weiter genau dort eingeschlagen, wo das Loch auch gefunden werden konnte. Auf mysteriöse Weise hat dann sein Handy und seine Brille den Sturz überlebt und sein Bein hat sich auch so komisch gebrochen, auch wenn die Gerichtsmedizin sagt, das kann eigentlich nicht vom Sturz kommen. So die Netflix-Dokumentation. Und auf diese Theorie gehe ich auch gleich nochmal ein. Kommen wir aber zur zweiten Theorie, Mord. Hast du schon eine Tendenz? Sagst du schon so, das ist das eh, was ich auch glaube?
Von dem, was ich jetzt im Moment weiß, glaube ich nicht, dass er vom Dach gefallen ist. Ich glaube, jemand hat ihn dahin gebracht. Er ist vorgestorben und das war so ein inszenierter Selbstmord.
Von Profis oder von einfach Leuten, die sich extreme Gedanken gemacht haben und das natürlich als Suizid aus.
Ich glaube, er ist mit diesem Anruf gelockt worden, irgendwohin, wo er hingefahren ist. Und dort wurde er umgebracht. Und dann hat man ihn dorthin gebracht und das alles so inszeniert, dass es halt aussieht, als hätte er sich selbst umgebracht und war ein bisschen dumm und hat so ein paar Sachen vercheckt.
Die Brille und das Handy zum Beispiel.
Ja.
Ja, das sind die Sachen, die für Mord sprechen. Also wir können sie nochmal kurz durchgehen. Für Mord spricht ja dann auch der Anruf an dem Tag aus der Firma, weil das ist der Grund, warum er überhaupt losgefahren ist. Dann die Weigerung der Firma mit der Polizei zu sprechen, der Anruf, um den Computer einzusehen, das finde ich auch sehr auffällig. Es gibt auch noch das Thema Wunden und Verletzungen, die deuten ja eher darauf hin, dass Ray verprügelt oder erschlagen wurde. Also es passt ja irgendwie alles nicht so richtig zu einem Suizid und schon gar nicht halt auch in Kombination mit Handy und Brille. Und was ja auch mega auffällig ist, er wurde nie im Hotel gesehen. Aber viel größer ist nicht die Frage danach, ob es Mord war, sondern nach dem Motiv. Warum hätte man ihn ermorden sollen? Das ist diese riesengroße Frage. Rays Bruder hat hier seine eigene Überzeugung. Er glaubt, dass Ray in einem der Finanz-Newsletters entweder etwas geschrieben hat, was Investoren viel Geld gekostet hat, oder diese Investoren sich rächen wollten, oder dass er auf eine Information gestoßen ist, die definitiv niemand jemals erfahren sollte. Was für eine Information, das wäre reine Spekulation, sagt er, aber es könnte irgendwas sein, was Leute in Gefahr gebracht hat, zumindest finanziell gesehen. Und wenn es dann ein geplanter Mord war, dann, glaubt sein Bruder, wurde dieser von absoluten Profis ausgeführt, die einen Selbstmord inszenieren wollten. Es wäre nämlich deutlich einfacher gewesen, ihn einfach irgendwo zu versenken, im Fluss zu versenken und verschwinden zu lassen. Aber so eine Art von gestagedem Suizid, das schließt natürlich die Täter aus und lässt alles auf Suizid hindeuten und wurde von der Polizei ja auch direkt geglaubt. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum Michael Bayer, also der Ermittler, der ja auch nicht an Suizid glaubte, Allison dann wohl auch geraten hat, vorsichtig zu sein, wenn sie mehr rausfinden möchte. Weil wenn sie sich in diese Sphäre bewegt von Geschäftspartnern, von Vertuschung und gefährlichen Machenschaften, dann ist auch sie selbst in Gefahr, vor allem wenn sich diese Theorie bewahrheiten sollte. Und als mögliche Täter kommen hier auch einige Menschen in Frage. Kannst du dir schon denken, auf wen ich anspiele?
Ja, halt die Leute von Stansberry Associates, ne?
Mhm. Genau, also in Richtung Porter Stansberry und Geschäftsleute könnte man auch mal schauen. Und ich habe mal mir ein bisschen was angelesen. Was ich auffällig finde, im Jahr 2002 leitete die SEC, das ist eine Organisation, die den Markt kontrolliert, ein Verfahren gegen Porter Stansberrys Firma wegen Wertpapierbetrugs ein. Und ein Bundesrichter verurteilte ihn 2007, ein Jahr nach Rays Tod, zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar wegen Betrug.
Krass.
Und das fand ich schon auffällig, weil da dachte ich mir kurz so, was ist, wenn er das ein Jahr vorher herausgefunden hat und ihn irgendwie erpressen wollte oder zur Rede stellen wollte, irgendwas dazu veröffentlichen wollte oder so. Das finde ich schon spannend, aber ist natürlich absolute Spekulation, also ich kann es überhaupt nicht beweisen. Aber noch etwas finde ich spannend. Die Firma von Porter Stansberry hat noch eine Mutterfirma namens Agora und diese ist ebenfalls in der Investmentberatung unterwegs. Also sie bieten auch Beratung an, sie erstellen Newsletter mit Insider-Informationen, Anlagentipps, Kauftipps und so weiter. Der Inhaber von Agora ist ein sogenannter Bill Bonner. Und die SEC, die ich ja gerade schon erwähnt hatte, die auch hinter Porter hinterher war und ihm auf die Schliche gekommen ist, die haben auch gegen Agora ermittelt. 2009 stellt das US-Berufungsgericht einen Betrug durch das Unternehmen Agora fest und obwohl die Tochtergesellschaft von Agora, Agora Financial, seit mehr als 17 Jahren im Geschäft ist, hat das Better Business Bureau, also das BBB, ihr derzeit das Rating entzogen. Das Ding ist, Ray soll sowohl für seinen Freund Porter als auch für die Mutterfirma, also für Agora, gearbeitet haben als Autor und Newsletter-Schreiber. Und deswegen wiederum spekulieren einige darauf, dass er sich vielleicht nicht nur mit Porter angelegt hat, sondern auch mit der noch größeren Mutterfirma Agora. Und das heißt, dass der Kreis von Tätern sich total erweitert. Und jetzt wird es noch ein bisschen absurd. Ich habe, ich glaube es war auf Reddit oder so, eine andere Theorie noch gelesen, wo einige darauf spekulieren, dass Ray einer geheimen Gesellschaft beitreten wollte oder dass Porter, sein Freund, bereits Mitglied einer solchen Gesellschaft ist. Dann könnte das Verhalten von ihm, der Tod, die Angst, all das, das könnten Anzeichen eines Aufnahmerituals sein. Also in solchen Organisationen werden ja oft Aufnahmerituale durchgeführt oder auch Schikane. Also,
ja, aber doch nicht springen von einem Dach, oder?
Ja, das ist genau das Ding. Also diese Initiationsriten könnten normalerweise relativ harmlose Streiche beinhalten. Aber es könnte auch übergehen zu langwierigen Verhaltensmustern. Also es kann wirklich schon das Niveau von Missbrauch oder kriminellem Fehlverhalten erreichen. Und das sind auch Dinge, die natürlich offensichtlich verboten sind. Aber manche Gesellschaften, manche so Vereinigungen und so weiter steigern sich teilweise auch in diese Verhaltensmuster rein. Die missbrauchen dann Mitglieder, sie demütigen sie, sie stalken sie, sie setzen sie unter Druck und so weiter. Und es könnte zum Beispiel erklären, warum zweimal im Haus eingebrochen wurde nachts. Verstehst du? Also es könnte alles, und er hatte ja extremes Interesse an diesen geheimen Gesellschaften. Und jetzt geht's noch weiter. Ein weiterer Reddit-Nutzer will herausgefunden haben, dass ein Mitglied so einer geheimen Sekte Bill Bonner ist, also der Chef von der Mutterfirma Agora, die er wiederum mit Porter Stansberry zu tun hatte und für die Ray gearbeitet hat. Dieser Reddit-Nutzer glaubt, dass die Notiz, die auf dem Computer aufgezeichnet wurde, eigentlich das Kapitelprotokoll eines Freimaurertreffens sei. Porter, denkt dieser Nutzer, hat Ray als Mitglied angeworben und ein weiteres Mitglied ist Bill Bonner. Bill Bonner, der Gründer von Agora, der Muttergesellschaft. Woher weiß diese Person, dass Bill dazugehört? Das will die Person in der Notiz herausgelesen haben, denn in dieser kryptischen Notiz heißt es in einer Zeile, Zitat, mein Hauptwohnsitz ist Nordargentinien. Und hier denkt der Nutzer, dass in diesem Protokoll das sozusagen aufgeschrieben wurde, weil Bill es gerade gesagt hat. Bill, der Besitzer von Agora, ist nämlich ein Milliardär und hat auf der ganzen Welt irgendwelche Häuser und so weiter. Sein Hauptwohnsitz ist jedoch in Argentinien, und zwar in Nordargentinien. Er schreibt auch immer wieder Tagebücher und so weiter auf seiner Website und auch heute ist er noch oft in Nordargentinien.
Ja, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt.
Ja?
Ja, irgendwie, also, ich weiß nicht. Ich glaube diese Freimaurer-Theorie nicht so ganz. Ich glaube eher, dass diese Notiz ein Code ist für was ganz anderes. Aber vielleicht widersprechen mir da auch Leute. Ich habe eine Theorie, warum es Mord gewesen sein könnte, die du nicht genannt hast bisher.
Mhm. Ja, sag.
Die habe ich, also das ist jetzt natürlich auch wieder weit hergeholt, aber das erste Mal, als ich diesen Fall gehört habe, habe ich das sofort gedacht und habe mich immer gewundert, warum niemand darüber spricht. Für mich klingt das richtig, als hätte Ray ein Doppelleben geführt und wäre irgendwie irgendeine Art Agent gewesen. Ja. Aber ich finde das viel logischer als alles andere. Und dass der halt einfach einen Anruf bekommen hat, dass er dann gekillt wurde von, keine Ahnung, irgendeiner irgendwie CIA, FBI, was weiß ich was. Oder von einem befeindeten Nachrichtendienst.
Mm.
Deswegen ist es auch so hochprofessionell. Es ist alles so super merkwürdig. Niemand weiß irgendwas. Dieser Polizist, der als einziger sagt, das ist kein Suizid, wird sofort vom Fall abgezogen. Ich finde, also für mich macht das am meisten Sinn, wenn es ein Mord ist.
Wo soll er im Einsatz gewesen sein? Er ist ja im Homeoffice.
Ja, das wissen wir ja natürlich nicht.
Nee, also das müsste ja dann die Frau auch mal irgendwie mitbekommen haben, oder?
Also vielleicht war er ja auch ganz, weil ich finde auch seinen Job so ein bisschen komisch, dass er so ein Newsletter schreibt in so einem riesigen Finanzunternehmen. Also vielleicht, also voll oft so von dem, ich habe ja schon mal was zu Agenten gemacht, also die werden ja auch manchmal in so große Unternehmen eingeschleust, weil sie dort irgendwas rausfinden sollen.
Ja, oder als sozusagen verdeckter Ermittler?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also das war ehrlich gesagt schon, es war immer der erste Gedanke, den ich bei diesem Fall hatte. Und dass dann er diese Notiz, die er dort ausgedruckt hat und an den Computer gehängt hat, weil es ja auch so mega komisch, dass er die Notiz nicht im Computer hatte, weil er vielleicht Angst hatte vor Hacking oder sowas. Und die er halt hinter den Computer geklebt hat. Einfach, und also, dass das ein Code ist. Also das habe ich halt immer gedacht. Und dann war ich auch so, ja, kein Wunder, dass das FBI sagt, da haben wir nichts gefunden, weil vielleicht auch nichts gefunden werden sollte. So.
Mhm. Ja, das finde ich auch spannend. Kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. Ich frage mich, ob das dann nicht irgendwie von, also Allison, seine Frau, die kämpft bis heute quasi als inoffizielle Ermittlerin in dem Fall für Aufklärung. Und dann denke ich mir, das müsste doch ihr irgendwie mal aufgefallen sein, dass ihr Mann vielleicht Doppelleben führt. Ihr müsst ihr auch bestenfalls.
Aber also Allison hatte einen Job, wo sie mega viel unterwegs war, ne? Also die war ja auch oft über Nacht nicht da. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so das normale Agentenleben. Ich habe neulich auch so einen Podcast über einen russischen Agenten, der sehr lange verdeckt gearbeitet hat. Du führst eigentlich ein normales Leben. Du übergibst halt manchmal Informationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag irgendwo irgendwelche gefährlichen Sachen hast, sondern du begibst, also es ist ja der Clou, dass du so unauffällig wie möglich dein Leben lebst und dann aber wichtige Informationen sammelst und die zum richtigen Zeitpunkt weitergibst. Und vielleicht hat er einfach eine, ist es irgendwie rausgekommen, weil er eine krasse Information weitergegeben hat, die eigentlich niemand hätte wissen können, wenn er das nicht hätte weitergegeben. Weil irgendwie habe ich das die ganze Zeit gedacht, weil er hat in einer großen Firma gearbeitet, die sich halt einfach mit, also eine große, sehr wichtige Finanzfirma. Es ist so wenig bekannt über so viele Sachen, dass ich das einfach, das war so ein Ding, das ich nicht aus dem Kopf rausbekommen habe. Dann finde ich so dieses Ganze, dass dieser Selbstmord, wenn das jemand gemacht hat, waren das ja, wie gesagt, absolute Vollprofis. Mhm. Also das ist so perfekt inszeniert, außer die Brille. Leute, was um Himmels Willen.
Das wäre wirklich dumm.
Ja. Also das ist der Gedanke, die ich überhaupt nicht aus meinem Kopf rausbekommen habe und dann so mega verwirrt war, dass in der Doku nicht drüber gesprochen wurde und auch irgendwie nirgendwo anders drüber gesprochen wurde. Wenn morgen mich das FBI anruft, wissen wir alle warum.
Ja, da frage ich mich aber wirklich, man kennt die natürlich jetzt nicht seine ersten Lebensjahre in seinen 20er Jahren oder irgendwie Anfang 30, aber er müsste ja auch irgendwie ausgebildet worden sein. Er hätte ja irgendwie da reinfinden müssen und so. Aber ich hätte, also
aber das
da
findest
da
du ja nicht bei LinkedIn. Das steht da ja nicht. Das
nee,
ist ja
klar,
nicht das,
aber da ist
also wenn du
Gedanke.
Das nachverfolgen könntest, dann wäre er kein guter Agent gewesen.
Nee, aber ich gehe auch gar nicht von mir jetzt gerade aus, sondern von seinen engsten Menschen, von seiner Frau. Also hätte seine Frau nicht mitbekommen, dass er ansatzweise mit Behörden irgendwas zu tun hat oder war er vorher bei der Polizei oder so. Ich weiß ja nicht, wirst du als Drehbuchautor plötzlich Geheimagent? Du musst da ja irgendwie reinfinden in diese Welt. Also ich frage mich nur, wie kommt das zustande? Also und
hätte
sie nicht
eher so Jura oder so studieren müssen?
Und seine Frau Allison, die scheut auch nicht davor zurück, den Porter öffentlich anzukreiden. Also die legt sich mit großen Firmen an, hätte sie ansatzweise Beweise gefunden dafür, dass da auch irgendwie der Staat mit drinsteckt, irgendwelche Geheimdienste und so, frage ich mich, ob sie nicht sogar auch das sich getraut hätte zu sagen. Weil sie hat keine Angst, sie legt sich schon auch mit echt mächtigen Männern an in diesem Moment und auch in den letzten Jahren.
Ja.
Deswegen, I don't know, aber ich finde das trotzdem spannend und ich bin auch offen dafür. Also ich würde, wenn er glauben, wenn es ein Mord war, dann hatte ich eher das Gefühl, dass man ihn eher unterschätzt hat. Er kam da als so Drehbuchautor, freier Autor in die Firma rein. Er sollte da so ein paar Newsletter schreiben. Sein Freund Porter hat halt eine enge Freundschaft mit ihm, hat gedacht, mein Buddy, der kann mir doch irgendwie aushelfen. Ich bin hier voll überfordert. Und dann ist jemand, der auch gar nicht aus dieser Branche kommt, vielleicht auch mit einer offenen Einstellung in so einer Firma, auch vielleicht mit einer anderen moralischen Einstellung. Und ich hatte eher vom Gefühl, dass er vielleicht Probleme hatte, dass dort Leute betrogen wurden und was generell diese Firma mit so Finanztipps und irgendwelchen Mechanismen so betreibt. Also ich hatte eher das Gefühl, dass er vielleicht finanzielle Dinge aufgedeckt hat, von dem Porter und die Firma oder auch Agora wollten, dass sie nicht aufgedeckt werden.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Leute so viel Kapazität haben, also ob die wirklich dann jemanden dafür umbringen und ob sie dann so gute Leute kennen, die das machen können.
Ich meine, ich finde es auch logisch, was der Bruder vermutet, dass das jemand war, der von ihm und der Firma insgesamt angekreidet wurde, also ein Kunde oder ein Geschäftspartner wiederum, weil man möchte natürlich auch nicht einem besten Freund sowas unterstellen, der den 15 Jahre kennt und die sind einfach beste Freunde so. Das ist ja auch absolut geisteskrank, wenn das dazu führt, dass das Geld trotzdem wichtiger ist.
Aber Leo, ich muss sagen, ich würde jetzt gern mal wissen, was du denn denkst. Also was ist denn deine Theorie, die du am wahrscheinlichsten findest?
Ja, und da kommen wir jetzt auch nochmal zu einem Teil, wo ich einige meiner Aussagen am Anfang dieser Folge und auch irgendwie bei den vorherigen Theorien und vorherigen Darstellungen ein bisschen korrigieren muss. Denn nach der Dokumentation kamen dann doch nochmal Informationen raus, die ich für sehr, sehr wichtig erachte. Und mit diesen Informationen habe ich mir dann doch nochmal Gedanken gemacht über die Suizidtheorie. Am Anfang war ich gar nicht überzeugt von der Suizidtheorie. Also ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich einfach eine total einfache Ausrede ist, für die Polizei Kapazitäten zu sparen, nicht weiter ermitteln zu müssen, Gelder einzubehalten und so weiter. Aber ich finde jetzt den Selbstmord in Anbetracht dass es vielleicht in einem Wahnzustand oder in einer Manie passiert ist, für sehr viel wahrscheinlicher. Denn nach der Netflix-Dokumentation habe ich noch ein paar andere Quellen gelesen und ein paar andere Zeugenaussagen gelesen, die in der Serie komplett außen vor gelassen wurden. Und mit diesen Aussagen kann ich mir jetzt auch denken, warum, denn die Informationen deuten viel stärker auf einen Suizid durch eine wahnhafte Episode hin. Und das ist natürlich auch ein Szenario, das geliebte Personen nicht hören wollen und auch nicht verkraften können oft. Also es ist unfassbar schwer ja auch zu ertragen, dass jemand sich freiwillig das Leben nehmen würde. Die neuen Informationen deuten auf einen psychotischen Zusammenbruch hin, den die Autorin Mika Brodmann in ihrem Buch An Unexplained Death, The True Story of a Body at the Belvedere aufgeschrieben hat. Diese Geschichte hat sie mit Unterlagen des FBIs und Polizeidokumenten erstellt und diese wurden, wie gesagt, in der Doku gar nicht erwähnt oder teilweise auch falsch dargestellt. Beginnen wir also nochmal mit der Notiz. Du hast ja gerade gefragt, vorhin schon, wie können die FBI-Ermittler denn das nicht rausfinden, was eine Ehefrau mit einer einfachen Google-Suche hinkriegt? Das war nicht ganz der Fall. Die FBI Behavioral Analysis Unit, also da, wo John Douglas und so ein paar Profiler unter anderem ausgebildet wurden, über die wir öfter hier schon geredet haben, die haben einen Bericht über die Notiz erstellt. In diesem Bericht sind FBI-Psychiater zu dem Schluss gekommen, dass, Zitat, der Verfasser des Briefes wahrscheinlich an Verfolgungswahn leidet und dass das Schreiben in diesem Brief auch zu jemandem passt, der an einer bipolaren Störung leidet oder sich in einer Manie befindet. Kurz zu dem Hintergrund, bipolare Störungen zum Beispiel werden durch manische und depressive Episoden gekennzeichnet, die sich abwechseln können, obwohl bei vielen Patienten das eine oder das andere dominieren kann. Das heißt, Ray muss nicht ein unfassbar trauriger Mensch gewesen sein, um sich in einer Manie beispielsweise befunden zu haben. Die manische Psychose, die in einer starken Manie eintreten kann, ist eine extreme Manifestation mit psychotischen Symptomen, die zum Beispiel sich auch nur schwer von Schizophrenie unterscheiden lassen. Die Patienten können zum Beispiel extrem Größen- und Verfolgungswahn aufweisen oder auch gelegentlich halluzinieren. Die FBI-Psychologen erkennen in der Notiz sogenannte Gedankenflucht, die in so einer Manie auftreten. Und diese Gedankenflucht kann von jemandem aufgeschrieben worden sein, der beispielsweise eine unbehandelte manische Episode erlebt. Das Schreiben in diesem Brief ist, so schreiben die FBI-Psychiater, desorganisiert und in einem geringeren Maße passt es auch zu jemandem, der an Schizophrenie leidet. Das FBI erklärt auch, dass, Zitat, in diesem besonderen Fall die psychische Erkrankung des Verfassers des Briefes von Familie, Freunden und Kollegen praktisch unerkannt bleiben kann. Und in dieser Analyse schlagen die FBI-Psychiater auch vor, dass die Familie erneut zu seinem psychischen Zustand befragt werden sollte. Was ich auch krass finde, diese komplette Analyse, also dieser komplette FBI-Bericht, wurde in der Episode Unsolved Mysteries zwar kurz angesprochen, aber die Inhalte der Analyse wurden vollständig ausgelassen und ignoriert.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja, und wenn man sich nämlich die Notiz jetzt nochmal unter diesen Gesichtspunkten mentaler Gesundheit genauer anschaut, dann deuten tatsächlich ganz schön viele Punkte auf einen Wahn hin. Generell zeigt es zum Beispiel erstmal die Filmauswahl, denn da gibt es so ein Muster, was durchscheint. Filme, die er nennt, sind zum Beispiel, und vielleicht kennst du ja auch einige davon, alle Matrix-Filme, Da Vinci Code, Seven, The Sixth Sense, Eyes Wide Shut, Fight Club, National Treasure, Minority Report und The Game. Ich weiß nicht, wie viele du davon geguckt hast, aber die meisten dieser Filme handeln von Paralleluniversen, von geheimen Gesellschaften und von Verschwörungstheorien. Außerdem beschäftigen sich Verschwörungstheoretiker auch vermehrt mit den Freimaurern, also sozusagen das geht Hand in Hand über. Es gibt zum Beispiel viele Theorien unter Verschwörungstheoretikern, dass die Freimaurer die Mondlandung gefaked hätten, dass sie Menschen davon abhalten zu realisieren, dass die Erde eigentlich flach ist und dass Freimaurer die Regierung infiltriert hätten und einige oder alle außerirdische Eidechsen seien.
Okay.
Außerdem habe ich auch in einer Quelle gelesen, dass Ray Rivera angeblich geglaubt hat, dass die Freimaurer Hollywood und die Filmindustrie regieren heimlich und dass die Sekte Scientology die ganze Westküste regieren würde.
Aber glaubst du nicht, dass deine Frau das dann auch mitbekommen hätte?
Ja.
Oder glaubst du, sie verheimlicht das?
Das ist genau der Punkt. Und der geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ach, das ist halt das Schwierige. Ich will ihr es jetzt nicht unterstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch das schwer ertragen kann, wenn jemand tatsächlich sich das Leben selbst nimmt.
Mhm.
Und vorher Pläne mit dir gemacht hat. Und es kann ja auch unentdeckt bleiben. Die haben schon immer.
Ja, also
erwähnt,
genauso unentdeckt wie eine Agententätigkeit, ne?
Ja, das ist das. Nee, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist genau der Punkt. Also, wenn, dann lebt sie immer noch in einer Verdrängung und ja, hat nicht die komplette Wahrheit gesagt, wenn es so wäre. Oder er hat einfach nie Anzeichen von sich gegeben. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge. Und die finde ich auch sehr auffällig. Ray verweist in der Notiz ja auf ein Zitat, gut gespieltes Spiel, auf das er da nicht näher eingeht. Und einer der Filme, den er auflistet, ist der Film The Game von 1997. Und der Inhalt ist sehr, sehr erschreckend. Denn im Film geht es um einen Mann, gespielt von Michael Douglas, dem vorgegaukelt wird, dass sein Leben in die Brüche gehen würde. Und in der Schlussszene von The Game springt dieser Mann von einem sehr hohen Haus und fällt dann durch ein Glasdach in den vermeintlichen Tod. Dann im Film stellt sich aber heraus, dass alles nur ein Trick ist und dass dieser Trick ihn dazu bringen würde, sein Leben anders zu betrachten und die Dinge mehr zu schätzen. Das heißt, der Hauptprotagonist im Film war die ganze Zeit gefangen in so einer Parallelwelt und um da rauszukommen, musste er quasi durch ein Dach springen. Ray ist quasi genau neben dem Fenster im Dach gelandet. Um dort zu landen, hätte er auch ganz viel Anlauf nehmen müssen. Und deswegen fragen sich jetzt auch einige, ob er eigentlich durchs Fenster springen wollte, das nur knapp verfehlt hat und deswegen an der Stelle dann eben eingeschlagen ist. Aber eigentlich diese ganze Szene nachstellen wollte.
Okay, ja, das ist natürlich sehr auffällig.
Mhm. Es gibt noch ein paar andere Infos, die auch in der Doku weggelassen wurden, die sich erst durch andere Quellen ergeben. Wenn man nämlich Allison anhört, dann bekommt man ja auch das Gefühl, zumindest hatte ich das Gefühl, dass sich niemand erklären konnte, warum ausgerechnet das Belvedere Hotel gewählt wurde. Mhm. Das Ding ist, Ray Rivera war allerdings schon zweimal vorher auf dem Dach des Belvedere Hotels gewesen, um dort Sonnenuntergänge sich anzuschauen. Und noch mehr, er hat am Tag seines Verschwindens eine Website besucht, die anzeigte, wann die Sonne in Baltimore an diesem Tag untergehen würde. Und als er aus seinem Haus rausgelaufen ist, war diese Seite noch auf dem Computer geöffnet.
Oh, wie kann das nicht in der Netflix-Doku erwähnt worden sein?
Ja, denke ich mir auch. Der Anruf wird erwähnt, aber nicht, dass er genau da nach einem Sonnenuntergang googelt.
Ja, weil das halt nicht in die Theorie reinspielt von dem.
Genau, glaube ich auch. Im Gegensatz zur Dokumentation, die ja eigentlich so nahe liegt, dass das Dach fast gar nicht zugänglich war und dass man da nicht wirklich hochkam und so weiter. Ja, im Gegensatz dazu heißt es im Polizeibericht eigentlich genau das Gegenteil. Der Polizeibericht legt nahe, dass das Dach des Belvedere Hotels zugänglich war und dass Ray Rivera das Hotel in der Vergangenheit mehrmals besucht hatte. Ray und Allison waren dort zweimal, um sich einen Sonnenuntergang anzuschauen. Und im Buch von Mika Brodman, die übrigens mehrere Jahre im Belvedere Hotel gewohnt hat, auch zu jener Zeit, heißt es, Zitat, im Jahr 2006, als Rivera seinen Weg zum Dach fand, war der Aufzug oft unverschlossen. Viele der Brandschutztüren waren nicht alarmgesichert, die Sicherheitskameras funktionierten nicht mehr und die Barkeeper im 13. Stock ging dauernd zum Rauchen auf das Dach, sodass die Zugangstür zum Dach meist unverschlossen blieb. Das heißt, der Weg aufs Dach war doch nicht so unrealistisch und so mühsam, wie es dargestellt wurde. Außerdem geht es in dem Buch auch nochmal um das gerichtsmedizinische Gutachten. Den gerichtsmedizinischen Beweisen zufolge wurde Ray nicht gestoßen, sondern stürzte sich mit Anlauf vom Dach des Belvedere Hotels. Ein technisches Gutachten und eine gerichtsmedizinische Analyse kamen nämlich zu dem Schluss, dass Ray angesichts des Fundortes seiner Leiche nicht gestoßen worden sein kann, sondern mit einer Geschwindigkeit von 11 Meilen, also umgerechnet ungefähr 17 km/h pro Stunde vom Dach des Hotels abgesprungen sein muss, um an jener Stelle durchs Dach zu fallen. In der Doku wird gesagt, das ist fast nicht möglich für ihn. Tatsächlich ist es aber gar nicht unrealistisch, dass ein Mann, der athletisch ist, diese Durchschnittsgeschwindigkeit in kurzer Distanz herstellt. Mittels der FBI-Akten ordnet die Autorin Mika Brodman dann auch die Gerichtsmedizin neu ein, und zwar genauer gesagt die Todesursache unbestimmt. Dort heißt es wie folgt. Der Autopsiebericht des Gerichtsmediziners besagt, dass Ray Riveras Verletzungen, Zitat, mit einem Sturz aus großer Höhe übereinstimmen und, Zitat, als Folge eines Sturzes aus einem 13-stöckigen Gebäude entstanden sind. Es gab keinerlei Hinweise auf ein falsches Spiel oder Anzeichen eines Kampfes. Warum die Todesursache aber trotzdem als unbestimmt angegeben wurde, kann sie sich auch erklären, denn die Klassifizierung unbestimmt wird großzügig verwendet, wenn die Todesursache nicht abschließend festgestellt werden kann, selbst wenn die Mehrheit der Beweise auf eine bestimmte Ursache hindeuten. In der Tat wurden 2006 in Baltimore 20% aller Todesfälle als unbestimmt eingestuft. Fast so viele wie Mord, 13%, und Selbstmord, nur 8%. So, das sind also auch schon mal Dinge, die in der Dokumentation sehr unterschiedlich dargestellt werden. Und jetzt kommen wir zu einem Fehler, der komplett falsch behauptet wird. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, dass Rays Schienbein so gebrochen ist, dass es nicht mit einem Sturz übereinstimmen könnte. Diese Aussage ist komplett falsch. Die wurde einfach so getätigt, ohne dass sie stimmt. Der Autopsiebericht besagt nämlich eindeutig, dass nur der rechte Unterschenkel gebrochen war und, Zitat, die Verletzungen mit einem Sturz aus großer Höhe übereinstimmen und durch den Sturz aus einem 13-stöckigen Gebäude verursacht wurden.
Okay, krass.
Ja, und deswegen kommt dann eben das FBI, die Polizei als auch die Journalistin zu dem Schluss, dass Rivera sich nach einem psychotischen Zusammenbruch das Leben genommen haben muss. Im Buch wird auch noch auf eine andere Sache eingegangen, und zwar hat Ray Allison Schulden in Höhe von $90,000 hinterlassen, die Allison ein Jahrzehnt lang abbezahlen musste. Und außerdem wurde auch bekannt durch das Buch, dass Ray mehr als 6 Monate vor seinem Tod freiwillig bei Stansberry & Associates gekündigt hatte und seitdem gar nicht mehr dort wirklich gearbeitet hat. Also er war dann vielmehr unabhängiger Auftragnehmer und hat für mehrere Unternehmen gearbeitet. Trotzdem war Allison, so heißt es dort, sehr, sehr sauer auf Porter, dass sie alleine diese Schulden abbezahlen musste und dass der ehemalige Arbeitgeber Porter ihr keine finanzielle Entschädigung für die massiven Schulden irgendwie ausgezahlt hat. Allison hat außerdem versucht, erfolglos bisher, ihre Geschichte in ein Drehbuch umzuwandeln, bevor sie sich dann erfolgreich an Unsolved Mysteries bei Netflix wandte. Der Anruf, den Ray erhalten hat, geht auch, anders als in der Dokumentation dargestellt, nicht aus dem Haus von Porter & Stansberry & Associates, sondern aus einem Viertel namens Fells Point in Baltimore und nicht von einer Telefonzentrale bei Stansberry & Associates. Außerdem gibt es auch keine Nachrichtensperre, wie es heißt. Also Porter hat nicht seine Mitarbeiter oder andere Personen angewiesen, dass sie nicht mit der Polizei sprechen dürften oder kooperieren, sondern die Dokumente beweisen eigentlich das genaue Gegenteil. Porter Stansberry schickte eine E-Mail mit dem Titel, Zitat, Update on Ray Rivera an die Stansberry-Mitarbeiter, in der es heißt, Zitat, wir konnten das Büro des Bürgermeisters einschalten, Gott sei Dank. Der Fall wurde an die Vermisstenabteilung des BPD weitergeleitet. Detective Mason Land ist mit dem Fall betraut. Er macht einen großartigen Job. Innerhalb weniger Stunden hatten wir die Handyaufzeichnungen, auf die wir seit Donnerstag gewartet haben. Wir tun alles, was wir tun können, um ihn zu finden. Gestern haben 10 von uns die Stadt aufgeteilt und jede einzelne Straße auf der Suche nach seinem Auto abgesucht. Heute haben wir erneut alle Notaufnahmen aufgesucht, um uns zu vergewissern, dass er nicht in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Morgen werden wir uns auf Müllmänner und Postboten konzentrieren, Leute, die ihre Stadtteile wirklich gut kennen. Wir glauben, dass wir, wenn wir das Auto finden können, auch Ray finden können. Was wir jetzt am meisten brauchen, ist die Hilfe der lokalen Medien. Wenn Sie jemanden von den lokalen Fernsehsendern, der Baltimore Sun, der City Paper, der Washington Post und so weiter kennen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde Ihnen ein Informationsblatt und Bilder schicken. Porter hat außerdem auch eine persönliche E-Mail mit dem Titel Urgent Message from S&E Associates an alle Abonnenten seines Finanznewsletters mit Kontaktinformationen für die Polizei von Baltimore geschickt, um bei der Suche nach Ray zu helfen. Außerdem hat er alle seine Angestellten positiv und proaktiv ermutigt, mit der Polizei zu sprechen, unter anderem durch eine Massen-E-Mail, in der die Angestellten aufgefordert wurden, sich, Zitat, bitte sofort mit Mason Land von der BPD Missing Person Unit in Verbindung zu setzen. Und es geht noch weiter, er hat in kürzester Zeit eine Belohnung von $5,000 ausgerufen, alle möglichen Nachbarschaftsdurchsuchungen organisiert Und er hat sich, nachdem Rays Leiche gefunden worden war, sofort am 23. Juni 2006 mit der Polizei getroffen und dort all ihre Fragen beantwortet in Anwesenheit eines Zeugen und hat danach nie wieder etwas von der Polizei gehört. Das heißt, die Aussagen, dass Porter nicht mit der Polizei reden würde als bester Freund, dass er all seine Angestellten davon abhält, mit der Polizei zu reden, die stimmen halt einfach nicht. Und ich finde es schon heftig. Ich finde es schon richtig krass. Also es ist auch einfach Rufmord.
Hat nicht er bestimmt auch diese Dokumentation verklagt?
Nee, hat er nicht. Aber er hat sich nach der Dokumentation dann auch gegenüber der Presse geäußert. Und zwar hat er mit der Baltimore Sun geredet. Und in diesem Interview hat er gesagt, dass er schockiert und verletzt sei darüber, dass man ihm irgendwie nachsagt, etwas mit dem Tod seines besten Freundes zu tun zu haben. Und er erwähnt auch noch ein paar andere Dinge, die ich ganz schön wichtig finde. Und zwar wurde er von Ray eines Tages gefragt, ob er einer der Anführer der Freimaurer sei. Er selber habe gedacht, es handelt sich um einen Witz und dann sind die da nicht näher drauf eingegangen. Außerdem sagt er in diesem Interview, dass Allison, Rays Frau, ihm gegenüber geäußert hätte, dass sie sich Sorgen um Rays mentale Gesundheit macht. Sie habe ihm erzählt, dass er übel gelaunt sei, nicht mehr aus dem Bett aufstehe und zum Beispiel am Samstag, bevor er gestorben ist, komplett gar nicht aufgestanden sei. Allison wurde daraufhin konfrontiert und sagte, sie könne sich an eine solche Konversation nicht mehr erinnern. Und noch jemand schaltet sich ein und die Informationen von dieser Person finde ich auch schon wieder unfassbar relevant dafür, dass man diese Theorien irgendwie ordentlich durchgehen möchte. Und zwar ist das ein Kindheitsfreund. Dieser Kindheitsfreund von Ray, der spricht auch mit den Nachrichten und erzählt von einem sehr merkwürdigen Gespräch mit Ray. Er wurde nämlich von Ray gefragt, wie man bei den Freimaurern Mitglied werden könnte. Und dann habe Ray auch mit diesem Freund über den Film Eyes Wide Shut gesprochen. Kurz zu dem Film, das ist ein Film von Stanley Kubrick, der auch auf der Notiz wiederum steht. Und in dem Film geht es darum, dass der Hauptprotagonist eine geheime Sex-Underground-Organisation entdeckt und dort in die Fänge reingerät. Und noch krasser, Ray hat diesen Kindheitsfreund, Hopman heißt der, auch gefragt, ob er in seine Wohnung gehen könnte und wie hoch diese Wohnung liegt, also ob sie in einem hohen Stockwerk in Jersey City sich befinden würde. Und dann hatte er diesen Freund gefragt, ob er sich alleine in der Wohnung mal aufhalten könnte. Und Hopman, der Freund, beschreibt Rays Verhalten als sehr, sehr komisch. Er hat darauf geschlossen, dass Ray irgendwie manisch oder selbstmordgefährdet sei und hat ihm natürlich untersagt, dieses Gebäude zu betreten und in die Wohnung zu können. Weil Ray hatte wirklich gefragt, ob er einfach nur den Schlüssel abholen kann und dann alleine in dieser Wohnung sein kann.
Okay. Ja, das deutet ja schon alles darauf hin, dass er sich tatsächlich irgendwas mit den Freimaurern eingebildet hat, irgendwelche Verschwörungstheorien hatte. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, ob er dann wirklich Suizid begehen wollte oder ob er es tatsächlich als so ein Aufnahmeritual gesehen hat oder so. Aber diese Aussagen, gerade weil es jetzt von zwei verschiedenen Personen kommt, also von seinem Chef und dann diesem alten Schulfreund, da verstehe ich schon, dass das viel mehr in diese Suizidrichtung einfach geht. Und es ist unglaublich, dass das in der Dokumentation nicht erwähnt wurde. Aber deswegen haben wir ja diesen Podcast und deswegen hört ihr diesen Fall ja bei uns und guckt nicht nur die Doku.
Ja, also das ist auch jetzt sozusagen alles dazu. Ich beende jetzt meinen kleinen Ausflug in die Theorien.
Vor allem, dass er ja seinen Job ja gar nicht mehr hatte und hoch verschuldet war, spricht ja nicht dafür, dass alles gut war.
Ja, und Allison hat ja gesagt, ihnen geht es finanziell super gut. Mhm. Und dann wiederum kommt raus, dass $90,000 Schulden hinterlassen wurden. Also es ist sehr fragwürdig, was jetzt wirklich stimmt und was nicht. Und ich finde es einfach auffällig. Ich finde auch mega auffällig, dass diese Sätze so ähnlich sind zu The Game. Also dieses ein schönes Spiel und Willkommen. Und es klingt, finde ich, so, als ob in seinem Kopf dann noch andere Menschen existierten, mit denen er dieses Spiel gespielt hat.
Und sag mal, das heißt, du bist der festen Überzeugung jetzt nach deiner Recherche, dass es ein Suizid war?
Ich bin 90% davon überzeugt.
ich muss sagen, ich fand das sehr überzeugend, gerade was du erzählt hast. Und die Suizidtheorie ist wirklich von mir, von dem Standpunkt von, das kann auf gar keinen Fall sein, zu sehr wahrscheinlich hochgerankt worden. Aber es gibt schon immer noch Sachen, die ich merkwürdig finde. Also diese Brille, das Handy, das sind so Sachen, irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz. Dann habe ich schon das Gefühl, dass der Porter nicht nur von Allison und der Familie, irgendwie von allen so ein bisschen als Sündenbock genutzt wurde. Also ich muss sagen, ich schließe ihn echt aus als Tatverdächtigen, für mich persönlich. Aber ich kriege nicht ganz aus dem Kopf raus, dass vielleicht Ray irgendwas gemacht hat, sich irgendwie mit den falschen Leuten angelegt hat. Ich weiß es nicht.
Ich will es auch nicht ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen. Ich finde, manche Dinge kann man sich erklären. Zum Beispiel fand ich auch, dass jemand anruft und nach dem Computer und den Datensätzen fragt. Mega auffällig.
Ja.
Das würde ich mir vielleicht so erklären, dass einfach halt die Firma den Computer wieder haben möchte. Also vielleicht dann halt so. Aber ja, es ist sehr auffällig.
Ich finde auch immer noch diesen Anruf. Also warum hat sich die Person nicht gemeldet, die diesen Anruf getätigt hat?
Total. Ja.
Ach, keine Ahnung. Also es hat ja, die Freundin hat das ja mitgekriegt. Das Telefon hat ja geklingelt.
Vielleicht dachte die Person, wenn es ein belangloser Anruf war, dass sie direkt unter Verdacht steht. Ja, also die Verfechter der Theorie, dass es ein Suizid war in einer, ja, in einer wahnhaften Episode, in einem psychotischen Zusammenbruch, die sind der Meinung, dass der Anruf einfach nur was getriggert hat. Und ein dass
Auslöser,
dann alles,
ne?
Genau, ein Auslöser war, dass irgendwas gesagt wurde, was von ihm anders interpretiert wurde. Dass von ihm ein Zeichen war, oh, die Freimaurer oder so. Weißt du, dass das irgendwas war, was ihm das Gefühl gegeben hat, ich bin wirklich in diesem Spiel, es ist alles the game und ich will da jetzt einfach entkommen, nicht mit mir, ich komme da raus, so. Also nicht logisch zu begreifen, aber mich hat es auch ein bisschen erinnert an die ganzen Spekulationen um den Tod von Elisa Lam. Wo ja auch unfassbar viel gedeutet wurde und am Ende wurden dann die Tagebucheinträge gefunden und die Medikamente, die sie nehmen musste und die deuteten alle auf eine psychische Krankheit hin.
Ja, es ist natürlich auch schwierig, wie jetzt in der Dokumentation und ich merke das ja bei mir selber auch, es ist oft bei diesen Cold Cases so, dass man irgendwie eine große Sache dahinter vermuten will und meist ist ja dann die Antwort sehr, sehr einfach und das will man dann aber vielleicht manchmal nicht wahrhaben. Ich mache trotzdem meine Theorie auf, dass ich bin, möchte sagen, das ist jetzt die Lind-Agententheorie. Ich bin gespannt. Ich bin auch mega gespannt, was die Exis denken. Ich bin froh, dass du dich so intensiv damit beschäftigt hast und auch diesen Sachen nachgegangen bist, weil ich jetzt einfach viel mehr diese Suizidtheorie verstehe und sie auch glauben kann und das so eine Art Abschluss ja fast ist. Was ich aber sagen muss, und damit sind wir dann eigentlich fast beim Leos Tipp. Ich werde jetzt diese Liste an Filmen durchschauen.
Du bist immer noch, du suchst nach einem Code noch, ne?
Ich glaube, ich bin so 50-50. Vielleicht auch eher 60-40, weil ich meine Theorie schon so, weil ich da so mich drauf festgelegt habe.
Auf die Agententheorie. Was ich noch vergessen habe. Ich kann nicht aufhören zu lesen auch. Ich habe noch ungefähr 10.000 Tabs auf dem Computer offen und ich wollte einfach gerade eine Code-Sache nachgucken und dann springt mir direkt was anderes entgegen, was ich auch noch kurz sagen wollte. Porter hatte Alibis. Der war nicht in der Stadt, hatte Alibis, war irgendwie mit Geschäftspartnern zusammen und so. Okay, das wollte ich noch kurz sagen.
Ihr merkt, Leo wird nicht aufhören. Vielleicht lädst du auf Instagram nochmal so ein Video hoch, wo du mir nochmal alle Theorien erklärst oder sowas.
Klar, weil das geht dann bestimmt auch nicht genauso lang wie diese Folge 2 Stunden oder so.
Ihr kriegt so ein 5-stündiges Instagram-Video von Leo.
Was stimmt und was nicht? Ich raste aus. Egal.
Ja, aber ich dachte, du hast deine Antwort gefunden, oder? Ich glaube, du musst dich damit zufrieden geben.
Ja, da müsste ich aber ehrlich gesagt noch irgendwas von der Familie mehr erfahren. Also jemand anderes müsste mir bestätigen, dass das stimmt, dass Allison Porter gesagt hat, er hat mentale Struggle und sie macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Weil das sagt ja gerade nur Porter, der Hauptverdächtige. Wenn das noch mehr Leute sagen, dann wäre ich so, okay, jetzt bin ich mir sicher. Wenn die Mutter sagen würde, ja, er nimmt schon seit 10 Jahren Medikamente oder er hat eine, was auch immer, ne? Aber so, ich glaube schon.
War er einfach ein Geheimagent?
Nee. Das ist bei mir wie mit den UFOs. Das möchte ich jetzt nicht mehr in den Kopf reinlassen.
Und damit haben wir, glaube ich, einen Bogen zum Anfang wieder geschlossen. Ihr müsstet Leo sehen, die schlägt sich gerade die ganze Zeit die Hände vorm Kopf zusammen. Sie ist wirklich am Verzweifeln. Oh Mann. Ich liebe, wie du diese Folge damit begonnen hast, dass du gesagt hast, du hast für dich eine Antwort gefunden.
Ja, jetzt lass mal aufhören. Jetzt denke ich noch über alles nach. Ich weiß eh schon, dass wir die Aufnahme beenden und dann sind wir so, okay, lass uns noch weiterreden.
Ich kenne das ganz genau. Wenn wir weitergehen, dann veröffentlichen wir das irgendwo auf Social Media. Weil ich muss jetzt gleich auch was essen und so. Aber sag mal kurz, hast du noch einen Leos-Tipp für uns? Ich habe ja schon einen gegeben, alle Filme gucken. Und vielleicht, weil ich fand das mega gut, was du rausgefunden hast. Also vielleicht irgendwie, wenn ihr die Serie geguckt habt, Unsolved Mysteries oder Leute kennt, die geguckt haben, könnt ihr denen ja mal die Folge schicken und sagen, hey, guck mal, was Leo da alles nochmal schön hinterfragt hat.
Ja, also falls ihr auch Leute habt in eurem Umfeld, die Cold Cases gar nicht mögen, finde ich, ist das aber, das ist so eine Folge, wo man ja mit einem Gefühl rausgeht, dass man vielleicht eine Antwort hat.
Ja, oder du auch nicht.
Ja, ich widerspreche mir selber. Vielleicht schneiden wir mich komplett raus am Ende und ich sage nur so, cheers. Und alle fragen sich, warum ich gar nicht mehr diskutiere darüber. Okay, ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es weiß. Keine Ahnung. Also, falls ihr euch noch weiter einarbeiten wollt, das Buch dazu ist von Mikita Brodmann, An Unexplained Death, The True Story of a Body at the Belvedere. Leider nur in Englisch verfügbar. Übrigens auch da noch mal eine kleine weitere Info. Sie wurde übrigens auch für die ganze Netflix-Doku interviewt, die Autorin. Aber komplett rausgeschnitten.
Okay.
Wo sie sich natürlich gedacht hat, passt vielleicht nicht zu der Storyline, was ich hier erzähle.
Ja.
Okay, egal. So. Cheers.
Schön, dass ihr dabei wart bei einer verzweifelten Folge. Ich will eigentlich auch so einen Zeitstrahl machen von deinen Gefühlen in dieser Folge, Leo, weil ich lieb's.
Gefühle in der Recherche waren noch viel intensiver. Ja. Immer wenn man irgendwas Neues gelesen hat, so, what the fuck?
Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder mit einem gelösten Fall.
Cheers, bis dann.
Ciao.